Drei Tage noch, dann spielt der FC Schalke 04 in Elversberg ein echtes Spitzenspiel und darüber werden wir natürlich heute im Schalke-Podcast sprechen.
Schalke-Podcast, der Experten-Talk.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hallo und Glück auf. Heute am Donnerstag. Wir haben kurz vor 12 und wir wollen natürlich über das Spiel am Sonntag sprechen. Schalke trifft auf die SV Elversberg. Spitzenspiel. Und Schalke muss seine Tabellenführung irgendwie verteidigen. Das klingt alles momentan sicherlich sehr schwer vorstellbar, wenn man auf die personelle Situation blickt. Aber in Wirklichkeit ist doch alles ganz anders. Und darüber sprechen wir heute und zwar mit meinem Kollegen Norbert Neubaum. Hallo und Glück auf, lieber Norbert.
Hallo und Glück auf, lieber René.
Tja, also es ist eine besondere Situation. Wir haben noch vor einigen Wochen gesagt, alle Heimspiele gewinnen, das sollte reichen. Wir können es vielleicht vorwegnehmen, es ist nicht ganz so. Die Sache hat sich vielleicht ein bisschen anders entwickelt, liegt aber nicht am FC Schalke 04, denn die liefern und die performen und die zeigen immer wieder, trotz schlechter Nachrichten, dass sie gewinnen können. Und darüber haben wir ja gesprochen nach dem Spiel gegen Karlsruhe. Überaus dominant, zwar nur 1-0 gewonnen. Und das ist vielleicht dann auch das einzige, schon ein wichtiger Punkt in einem Fußballspiel. Tore, die fehlen und die Situation ist leider vorne nicht besser geworden. Ja, Norbert, um es erstmal im Allgemeinen grob anzurichten, wie empfindest du die momentane Situation?
Ja, aus Schalker Sicht empfinde ich die als durchaus positiv. Du bist Tabellenführer. Ich finde schon, dass sich am vergangenen Spieltag was geändert hast. Du hast jetzt immerhin 5 Punkte Vorsprung auf Tabellenplatz 4. Da will ich jetzt noch nicht von einem dicken Polster sprechen, aber es ist schon mal etwas, was andere aufholen müssen. Und du hast auch bewiesen erneut, dass du mit Rückschlägen, dass du mit Nackenschlägen gut umgehen kannst. Du hattest vor dem Spiel den Ausfall von Katic und nicht nur den Ausfall für ein Spiel, sondern die bittere Nachricht, dass er bis zum Saisonende fehlen wird. Und das ist dann natürlich schon etwas, was da ins Kontor schlägt. Also wenn wir vor Wochen gesagt hätten, dass Katic und Dzeko beide gleichzeitig so lange ausfallen, dann hätten wir möglicherweise gesagt, okay, das war's. Aber Hut ab vor den anderen Jungs, wie die das bis jetzt alles kompensieren. Und Karlsruhe, du hast es gesagt, war für mich eines der besten Saisonspiele deshalb, weil wir haben ja im Talk nach dem Spiel schon drüber gesprochen, weil sie es diesmal einfach hinbekommen haben, diese Balance zwischen Defensive und Offensive so richtig gut hinzubekommen, dass sie es verstanden haben, permanent Druck aufzubauen, ohne das Verteidigen dabei zu vernachlässigen. Das ist gar nicht so einfach. Es ist ihnen geglückt und insofern bin ich mir jetzt vor den kommenden Spielen bin ich da gar nicht bange, auch wenn du natürlich jetzt am Sonntag, jetzt musst du wieder Karaman ersetzen. Der ist vielleicht ist der sogar noch ein bisschen wichtiger, wenn man das so mal bewerten oder unterscheiden kann als Dzeko, weil er natürlich eine Schnittstelle richtig im Schalker Spiel ist und vielleicht so 1:1 gar nicht zu ersetzen sein wird. Aber bis jetzt haben sie alles immer gut aufgefangen und Elversberg hat auch personelle Probleme, also sind wir da grundsätzlich jetzt erstmal optimistisch.
Ja, jetzt hast du aber so deinen Optimismus doch ein klein bisschen Pessimismus wieder verstärkt. Bei mir, vielleicht bei anderen auch. Karaman wichtiger als Dzeko. Ja, da hast du natürlich auch noch recht. Also dieser Ausfall schmerzt natürlich dann nochmal dolle. Und wenn du dann vorne schaust, wir werden im Verlauf des Podcasts sicherlich drüber sprechen, wie eventuell Muslic spielen könnte. Wir haben auch in der Abwehr eine besondere Situation. Mertcan Ayhan ist auch gesperrt, ne? Fällt also auch aus. Und neben Katic und Ayhan ist jetzt die Möglichkeit, oder es gibt nicht mehr viele Möglichkeiten, aber es ist auch kein Ersatz. Es gibt einen neuen Abwehrchef. Vielleicht war er auch schon immer irgendwie ruhiger Abwehrchef, ne? Also wenn man seine Leistung mal sich vor Augen führt, dann hat der immer performt. Und die Rede ist von Hasan Kurucay.
Ja, absolut. Also er wird jetzt quasi ja zum logischen Abwehrchef, weil er natürlich jetzt derjenige hinten ist, der gesetzt ist. Alles andere muss man mal abwarten, wie sich Muslic da entscheidet. Er hat ja mehrere Optionen. Wenn er weiter mit der Viererkette spielen will, dann wäre es vielleicht die einfachste Lösung, wenn er, oder auch da hat er mehrere Varianten. Er könnte einfach Felipe Sanchez von Beginn an bringen. Er könnte auch Timo Becker in die Innenverteidigung ziehen und dann könnte Gantenbein vielleicht dann auf der rechten Seite spielen. Wenn er wieder zur Dreierkette zurückkehren will, dann würde es vielleicht Sinn machen, Kurucay, Becker und Sanchez. Ein Jai links und Gantenbein rechts wäre auch eine Möglichkeit. Also da muss man einfach mal sehen. Er hat schon noch Möglichkeiten. Es ist also nicht so, dass er jetzt völlig mittellos in der Abwehr ins Spiel nach Elversberg fährt. Ich weiß allerdings, dass er mit Sanchez unzufrieden war, als der gegen Hannover eingewechselt wurde und diese dämliche Flanke, die da oder diese tolle Flanke, die dann da aus Hannoveraner Sicht durch den Schalker Strafraum segelt, nicht verhindert hat. Da hat er sich so ein bisschen weggeduckt, der Sanchez, und das hat Muslic überhaupt nicht gefallen. Insofern weiß ich jetzt nicht, wie nachtragend er ist und ihm dann jetzt noch eine Chance gibt. Andererseits, für solche Fälle hast du ja Sanchez, dass sie ihn dann, wenn hinten ein Not am Mann ist, dass sie ihn dann jetzt auch mal bringst. Wird man alles sehen, aber die zentrale Figur ist natürlich Hasan Kurucay, völlig, völlig zu Recht, weil er ist unumstrittener Stammspieler und er muss jetzt den Laden da hinten zusammenhalten. Er hat mir gegen Karlsruhe schon ausgezeichnet gefallen, finde, hat ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel gemacht, nicht nur wegen seiner Defensivaktion, sondern auch wegen mancher Pässe, die er so nach vorne auf die Reise schickt, in die Schnittstellen rein, wo du vielleicht gar nicht mit rechnest. Das hat auch Christian Eichner, der Karlsruher Trainer, nochmal extra betont. Der hat auch gesagt, also solche Pässe, die spielt nicht jeder Verteidiger in der zweiten Liga. Und was ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, Schalke hat ja in der Hinrunde 1-0 gegen Elversberg gewonnen. Und wer hat das Tor gemacht?
Hasan.
Hasan Kurucay. Ja, überleg dir mal sowas. Manchmal wiederholt sich Geschichte, ja.
Ja, wir hatten ja schon den ähnlichen Fall. Ich glaube, es war gegen Darmstadt. Da hatten wir einen verletzten Spieler, der im Hinspiel das Tor gemacht hat, fiel lange aus und kam dann jetzt wieder rein. Sille hat sein letztes Tor gegen Darmstadt gemacht.
Genau.
Und dann haben wir auch gesagt, oh, jetzt, was soll ich erzählen? Was soll ich jetzt sagen? Wer hat das Tor gegen Darmstadt gemacht?
Na, also,
Na,
so.
so, also wissen wir ja schon, dass Hasan Kurucay gegen die SV Elversberg treffen wird. Also Wahnsinn. Also ja,
Ja,
können wir
guck
jetzt.
mal, jetzt ist dein Optimismus
Ja,
doch wieder in die
grenzenlos.
richtige Bahn gelenkt. Wenn ich das gerade gesagt habe mit Karaman wichtiger als Dzeko, dann meine ich das im Grunde auf die Position bezogen, weil Kenan Karaman natürlich ein ganz
Ja.
zentraler Spieler ist, der ja in nahezu alle Offensivaktionen irgendwie eingebunden ist und der dir natürlich irgendwo fehlen wird. Andererseits muss man einfach auch mal damit rechnen, dass in einer so langen Saison, dass die Spieler dann auch mal wegen der fünften gelben Karte ausfallen, dass es jetzt natürlich mit Ayhan und Karaman zwei Spieler gerade in dem Moment erwischt hat, wo auch die Ausfälle von Dzeko und Katic noch frisch sind, das will ich natürlich nicht wegdiskutieren. Das ist natürlich schon ein dickes Brett.
Ja, aber trotzdem, lassen wir das einfach so stehen und damit würde ich sagen, beenden wir den Podcast und freuen uns auf 3 Punkte
Danke
in
und Glück
Elf.
auf, René.
Nein, bitte bleibt dran. Die Sache wäre eigentlich zu schön, wenn sich das auch nochmal wiederholen würde. Aber ja, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Aber wir wissen, es Geschichte wiederholt sich, ne? Im aktuellen Fall Musa Sylla. Ja, Katic hat sich auch geäußert und hat den Fans eine sehr emotionale Nachricht geschickt. Er fühlt sich, um es mal so zu sagen, schuldig, dass er jetzt die Mannschaft im Stich lässt. Und da hat Mirun Muslic auch drauf reagiert. Hast du schon mal erlebt, dass Spieler und Trainer in einer freundschaftlichen, positiven Art über Social Media miteinander kommunizieren? Also, so habe ich noch nicht so bewusst wahrgenommen.
Also in der Form noch nicht. Ich sag mal, als Älterer hoffe ich natürlich trotzdem, dass die sich auch persönlich über solche Dinge unterhalten und nicht jetzt nur über die sozialen Medien kommunizieren. Nein, ich nehme an, es war einfach ein Signal auch von Miron Muslic an die Leute, an die Fans, dass dass es eben seine Meinung nicht ist, dass Katic die Mannschaft im Stich gelassen hat. Also ganz kurz zur Erklärung nochmal. Nikola hat sich an die Fans gewandt, an die Schalker Fans und hat gesagt, Mensch, tut mir so leid, ich habe für die WM-Quali habe ich einen verdammt hohen Preis bezahlen müssen. Ich habe eine Verletzung, da werde ich jetzt bis zum Saisonende nicht mehr mitspielen können. Und obwohl ich den Willen hatte, weiterzuspielen, kann ich nicht gegen den Rat der Ärzte jetzt handeln und ich muss das einfach jetzt so akzeptieren. Aber ich fühle mich so, als wenn ich jetzt in der wichtigsten Phase der Saison die Mannschaft im Stich gelassen hätte. Und ja, das hat Miron Muslic dann auch öffentlich gekontert und hat gesagt: Pass mal auf, mein lieber Freund, du lässt überhaupt hier keinen im Stich. Du hast, ich sage jetzt mal ganz salopp übersetzt vom Englischen, sie haben auf Englisch geschrieben, ganz salopp übersetzt, Nikola, du hast ja den Arsch aufgerissen für Bosnien und für Schalke. Und das ist alles andere, als jemanden im Stich zu lassen. Also Kopf hoch und weiter geht's. Und du bist ein Schalke und du bist niemals alleine. Natürlich herzzerreißende Worte, die auch, glaube ich, in der Schalke-Bubble sehr, sehr gut angekommen sind.
Na absolut. Also wieder mal so ein Paradebeispiel dafür, dass so eine kleine Geste, sei, ob die jetzt wirklich, also ob er sich jetzt verpflichtet gefühlt hat, ob er das wirklich aus eigenen Emotionen herausgemacht hat, was ich tatsächlich auch so glaube, der reißt einen mit, ne, und gibt ihnen auch ein positives Gefühl. Was macht er dann mit der Mannschaft? Mit denen ist er jeden Tag zusammen. Gestern auch. War das gestern ein Video, weiß nicht, ob du es gesehen hast, wie Volkan mit Muslic getanzt hat. Ob es vor dem Training war oder nach dem Training am PLZ, haben die dann ihre Traditionstänze aus den jeweiligen Ländern getanzt. Das ist Wahnsinn. Super geile Stimmung.
Ich hab's gesehen, ich muss aber zugeben, ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, ist das echt oder gibt's,
Ja,
weil
ja.
ich sehe beispielsweise, jetzt rutschen wir mal ganz kurz ab ins Politische, ich sehe mittlerweile über Donald Trump so viele Videoschnipsel. Manchmal weiß ich gar nicht, ist das ernst, ist das echt? Und dann gucke ich abends die Tagesschau und sehe, um Gottes Willen, es war echt. Und es ist ja wirklich, wirklich unglaublich, was alles so gemacht werden kann. Aber wenn du mich jetzt mit der Nase drauf stößt, dann war dieses Tänzchen, was sie da vor den Kabinen gemacht haben, offenbar echt.
Ja, also ich würde mir jetzt, also vielleicht lehne ich mich jetzt auch raus, aber das war definitiv echt. Also,
Okay.
aber es unterstreicht ja auch nur einfach die gute Stimmung auch untereinander, ne? Trotz der, ja, die ist nun mal angespannt, die Lage. Also kann mir keiner erzählen, dass jetzt 6 Spieltage vor Schluss da jetzt eine super entspannte Stimmung herrscht, personelle Situation angespannt, die Möglichkeit aufzusteigen, die ist riesig, du bist Tabellenführer, hast natürlich Druck. Ja, und
Ja,
dann.
aber René, jetzt mal ganz ehrlich, aber ich glaube, diese angespannte Situation ist doch eine bessere angespannte Situation,
Ja.
als wenn du da unten
Naja.
irgendwo drin hängst und kriegst jeden Tag auf die Mütze, weil du wieder irgendwelche Fehler gemacht hast. Ich glaube im Übrigen auch, das ist zumindest so meine Erfahrung, die ich als Sportler, jetzt mal ganz egal auf welchem Niveau, gemacht habe. Dass die sich mit diesen ganzen personellen Dingen, mit den Ausfällen, die machen sich da, glaube ich, viel weniger einen Kopf drüber als wir. Wir diskutieren und ach, um Gottes Willen, Dzeko und jetzt auch noch Katic und Karaman und Ayhan, alles ganz schlimm, alles ganz fürchterlich. Ich glaube, die arbeiten viel lösungsorientierter. Die nehmen das zur Kenntnis, die müssen das akzeptieren. Die haben überhaupt keine andere Chance. Und Miron Muslic wird im Moment mehr an die Spieler denken, die er am Sonntag zur Verfügung hat. Und nicht an die, die ihm fehlen, weil das bringt ihm überhaupt nichts. Er ist ja verpflichtet, jetzt zielorientiert, zielführend zu arbeiten. Und so wie ich ihn bis jetzt kennengelernt habe, wird er das tun. Und er wird schon auch am Sonntag, vermute ich mal, 11 Leute auf den Rasen schicken, von denen er überzeugt ist, dass das die sind, die Schalke in der aktuellen Situation am meisten weiterhelfen. Und da zählen eben die 4 von uns gerade aufgezählten am Sonntag nicht zu.
Personell können wir ja nochmal einen kleinen Abstecher machen, hatten wir noch gar nicht. Aktuell haben wir auch einen Verteidiger zurück in der Mannschaft und im Mannschaftstraining, Dylan Leonard. Der kann eine Option für die Bank sein oder ist das auch zu früh? Immerhin macht er ja das volle Training mit.
Naja, gut, man steckt jetzt nicht drin in seinem Körper. Es war eine sehr schwere Verletzung, die er hatte. Ich glaube, Sprunggelenk gebrochen, wenn ich mich richtig erinnere. Ist ziemlich früh wieder zurückgekommen. Ich bin eigentlich überrascht. Ich glaube, da waren die Prognosen, die gingen eigentlich auch ein bisschen mehr nach hinten. Ich bin positiv überrascht, dass er jetzt schon wieder dabei ist, hat jetzt auch wieder am Mannschaftstraining teilgenommen. Ich wage mal die Prognose, ohne dass wir jetzt mit Miron Muslic schon gesprochen haben. Die Pressekonferenz ist ja am Freitag. Ich wage mal zu behaupten, dass ein Kaderplatz jetzt vielleicht noch ein bisschen zu früh käme, weil du natürlich jetzt gerade bei so einem Jungen, der ja jetzt sowieso schon einen fürchterlichen Start hatte mit dieser Verletzung, gerade da willst du natürlich jetzt nicht irgendwas riskieren, was ihn möglicherweise dann wieder weit zurückwirft, zumal Miron Muslic hat ja noch Alternativen. Es ist ja jetzt nicht so, dass er völlig ohne Defensivspieler nach Elversberg reist. Und insofern könnte ich mir Stand jetzt vorstellen, dass sie mit Dylan Leonard noch ein bisschen warten, bis der auch wieder zum Kader gehört.
Ja, wir haben ihn ja gesehen, mal beim Testspiel, ne, da hat er wirklich ja, schon beeindruckt, ne? Also seine jungen
Ja,
Jahre.
der hat auf Schalke einen super Ruf. Also der gilt als Riesentalent. Die sind, glaube ich, richtig stolz auch auf die Verpflichtung. Aber gerade dann überlegst du dir das doch doppelt und dreifach. Ach Mensch, jetzt hat er schon so ein Pech gehabt mit dieser schweren Sprunggelenksverletzung. Müssen wir es jetzt riskieren,
Ja.
ihn mitzunehmen? Du kannst ihn natürlich mitnehmen, damit er Zweitliga-Atmosphäre so ein bisschen wieder schnuppert, dass er wieder ein bisschen rankommt. Das wäre natürlich schön für den Jungen, wenn er dann merkt, dass er dazugehört, dass er wieder dabei ist. Aber ob sie es mit einem Einsatz riskieren würden, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln.
Hast du eine Info zu Tchibara, wenn wir mal nach vorne gucken? Hat er Trainer?
Naja, die Info, die ich habe, ist, dass er für mich überraschend am Wochenende in der U23 gespielt hat. Und da auch trotz Donkor und Shibara und Poddelich im Tor trotzdem 2:3 gegen Bonner SC verloren haben. Und naja, die Info, die man offiziell bekommt, ist immer noch die, dass man auch mit ihm ganz behutsam umgehen will, ihn ganz behutsam aufbauen will. Aber jetzt weiß ich halt nicht, ob ein, ich sag mal, ein Startelf-Einsatz in der Regionalliga ist ja auch eine Belastung, eine körperliche Belastung. Also mich hat es ein bisschen gewundert, weil ich konnte mir schon vorstellen, dass Muslic irgendwann mal ihn zuerst einwechselt und nicht Gomis, wenn es vorne ums Nachlegen im Sturm geht. Auch da bin ich mal sehr gespannt auf die weitere Entwicklung. Vielleicht trainiert er aber auch nicht so, wie Muslic sich das vorgestellt hat. Und da kann Muslic dann schon ziemlich rigoros sein mit seinen Entscheidungen.
Ja, es gab ja mal eine disziplinarische Maßnahme. Da ist er ja zu spät gekommen zur Mannschaftsbesprechung. Ja, war auch mein erster Gedanke, was ist es? Ist es halt, weil seine Trainingsleistungen nicht ausreichen oder weil die U23 jemand braucht oder weil er halt sagt, hey, jetzt brauchen wir ihn. Und gegen Karlsruhe wird er vielleicht noch nicht das Thema werden. Jetzt ist er aus meiner Sicht ein Thema. Also er braucht ja zumindest jemand auf der Bank. Vielleicht war es ja auch eine Maßnahme, dass er dann Spielpraxis sammelt, was ja auch nicht unwichtig ist, ne? Wenn du ständig nur trainierst.
Ich denke, dass das morgen bei der Pressekonferenz möglicherweise ein Thema sein wird.
Ja, also personell gibt es dann noch irgendwas Neues. Wir haben ja Adrian Gannbein hat ja auch schon gezeigt, dass er wieder da ist. Was glaubst du denn, wird es eine Systemumstellung geben? Wird vielleicht einfach nur Karaman rausgenommen, hinten einer reingestellt und dann ist es halt ein Systemwechsel und man versucht halt gegen Elversberg sich durchzublocken.
Vitali Becker hat übrigens auch wieder das komplette Mannschaftstraining aufgenommen. Auch da wäre ich jetzt erstmal skeptisch, ob er dann am Sonntag schon direkt wieder zum Kader gehört. Ja, die Systemfrage. Klar, stellt sich natürlich jetzt, weil es wäre schon denkbar, dass er gerade jetzt wieder zur Hinrundentaktik zurückkehrt, hinten Dreier- bzw. Fünferkette. Wäre denkbar, aber da hat er sich in den letzten Wochen immer ganz tapfer gegen gewährt. Er hat ja schon ein paar Mal eigentlich die Möglichkeit oder hätte die Möglichkeit gehabt, das zu tun, aber Miron Muslic war so überzeugt von dem System, das sie in der Rückrunde spielen, dass er da eigentlich alle Frageversuche von uns ins Leere hat laufen lassen. Er hat immer gesagt, nee, wir sind so überzeugt von dem, was wir jetzt in der Rückrunde machen, dass wir das auch weiter durchziehen. Und er kann natürlich auch am Sonntag in Elversberg wieder mit der Viererkette hinten spielen, je nachdem, wen er dann da hinstellt. Also ich tippe jetzt einfach mal drauf los. Ich sag mal von links angefangen, Jai, Sanchez, Kurucay, rechts Timo Becker. Und er könnte dann Karaman die zentrale Position oder die mehr oder weniger zentrale Position von Karaman ersetzen durch Ljubicic. Der könnte da spielen, wenn er aber 100% ist. Der war ja wohl auch so ein bisschen Grippe geschwächt. Und auf der Ljubicic-Position könnte wieder Christopher Nwadzieja spielen,
Stimmt, der saß auch, ja.
der ja auch seit einiger Zeit wieder am Mannschaftstraining teilnimmt, der ja zu Saisonbeginn eigentlich regelmäßig zur Startelf gehörte. So, also der schart ja wahrscheinlich auch mit den Hufen, dass er wieder mitspielen kann. Und vorne hast du halt dann wieder Süller drin und dann wäre es das im Grunde schon mit den Änderungen. Aber wie gesagt, die Frage wird sich jetzt wieder stellen, ob Muslic ein System wechselt, anstrebt. Hasan Kurucay sagt sowieso, ihm ist das völlig egal, welches System. Wir haben alle Systeme unter Kontrolle, sprach er wie der Kapitän eines Raumschiffs.
Ja, der Kapitän der Abwehr ist er ja quasi. Obwohl, ja, ich weiß nicht, Timo Becker ist ja auch eine wichtige Säule in der
Ja, aber ist
Verteidigung.
natürlich von der Position her, wenn er rechts spielt, ist er natürlich so ein bisschen
Ja, aber könnte er jetzt ja
aus
zum
dem.
Thema werden, ne?
Es könnte zum Thema werden, auf jeden Fall, ja.
Hat auch gesagt nach dem Spiel, fand ich auch irgendwie bemerkenswert und gibt auch vielleicht nochmal so einen anderen Blick in vielleicht die wirkliche aktuelle Situation in der Mannschaft. Wie er gesagt hat, ihm nervt auch so ein bisschen die Diskussion über wer alles fehlt und wer kann das denn ersetzen und so. Ja, die haben es ja auch gezeigt, ne? Die waren sehr dominant gegen den KSC. Im Legendentalk sagte Klaus und Abi, Karlsruhe war schlecht, aber waren sie denn wirklich schlecht oder war einfach Schalke zu gut, ne? Die Frage.
Naja, es gibt ja diesen Uraltspruch im Fußball, man ist immer nur so gut, wie es der Gegner zulässt.
Ja.
Und dementsprechend hat Karlsruhe hier wirklich keinen starken Auftritt hingelegt, aber ich glaube, das lag auch an Schalke, die denen wirklich, wie man so schön sagt, den Schneid abgekauft haben. Was ja mich hat überrascht, dass Karlsruhe in der Statistik hinterher die bessere Zweikampfquote als Schalke hatte. Ich hatte von oben das Gefühl, dass Schalke gerade im Mittelfeld jeden Zweikampf gewonnen hat und wirklich sehr aggressiv alles schon frühzeitig unterbunden hat. Und Karlsruhe hat keine schlechte Offensive. Die haben mit Wanicek den besten, einen der besten Vorbereiter der Liga. Wenn er noch ein Tor mehr vorbereitet, ist er der beste Torvorbereiter in der zweiten Liga überhaupt aller Zeiten seit der Datenerfassung. Vorne Schleusener ist ein guter, also die es ist jetzt nicht so, dass die keine gute Offensive hätten. Die können schon auch was, aber da hat Schalke eben für gesorgt, dass die an dem Tag eben nicht gut waren. Und das jetzt nur an Karlsruhe oder auch an Schalke lag, die Frage, wirst du ohnehin nie ganz klären können. Wir müssen es so nehmen, wie es kommt, dass Karlsruhe nicht gut war. Elversberg wird wahrscheinlich schon eine Spur stärker sein. Die Herausforderung wird größer sein. Aber da sage ich auch, in der Hinrunde hat Schalke gegen Elversberg 1-0 gewonnen, wie Schalke sowieso gegen die Spitzenmannschaften eine richtig gute Bilanz hat. Also da ist trotz der ganzen Personalien, die Timo Becker auf die Nerven gehen, dass da so viel drüber diskutiert und geschrieben wird, hat Schalke da eine richtig gute Chance, auch am Sonntag.
Lassen wir so stehen, nehme ich auch gerne so an. So, können wir schon wieder fertig machen. Nein, 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 nein.
Nein, jetzt noch mal ganz kurz zu Timo Becker. Ist doch im Grunde auch verständlich, wenn
Ja, absolut.
du bist, preist dich dann ja manchmal, Mensch, schau mal, wir sind doch auch noch da. Warum
Ja.
lese ich jetzt immer oder höre ich jetzt immer hier nur Dzeko, Katic und wer alles ausfällt? Aber wir sind doch auch da. Wir sind doch noch 11, 15 andere, wir haben doch auch unsere Qualitäten. Ist natürlich logisch für ihn, aber dann bitte ich einfach auch um Verständnis. Wenn ein Spieler wie Dzeko, wenn der droht, bis zum Saisonende auszufallen, dann beherrscht das natürlich die Berichterstattung. Das ist doch ganz logisch. Das wäre in jedem anderen Verein der Welt auch so.
Haben wir noch was Aktuelles, was das Personal betrifft? Ich frage in die Runde, weil ich nämlich diese Woche so ein bisschen raus war.
Naja, aus Schalker Seite, denke ich mal, haben wir jetzt alles beleuchtet. Wenn wir nach Elversberg gucken, die haben auch ihre Probleme. Da sind Conte, Zimmerschied und Ferai sind alle drei angeschlagen, drohen am Sonntag auszufallen. Jetzt ist noch ein bisschen Zeit bis Sonntag, da kann also auch noch ein bisschen was passieren. Aber was ich damit sagen will, die anderen haben ja gerade jetzt in der Endphase der Saison, da haben die anderen ja auch alle ihre Probleme. Es geht ja kaum einer mit der vollen Kapelle ins Saisonfinale, was ja eine ganz klare Konsequenz auch aus dem ganzen Saisonverlauf ist. Und diese drei Spieler, die sind für Elversberg auch ganz, ganz wichtig. Also die, ich meine, ich ziehe vor denen sowieso den Hut, weil die stecken ja alles weg, was da im Verein passiert, und spielen trotzdem oben mit. Aber sollten diese drei ausfallen, dann werden die auch daran zu knacken haben.
Ja, die haben auch wichtige Personalien, ne? Verloren, abgegeben im Winter.
Ja, Elversberg ist für mich ein Phänomen. Also die haben vor der Saison wichtige Spieler, tolle Spieler verloren. Die haben ihren erfolgreichen Trainer verloren. Die schleppen ja im Grunde immer noch dieses, die sind ja, glaube ich, dann in der Relegation gescheitert an, ich glaube, an Heidenheim war es, ja, müsste Heidenheim gewesen sein, in letzter Sekunde oder in letzter Minute. Das Päckchen haben die sowieso mit sich rumgeschleppt, also Spieler verloren, Trainer verloren, Relegation verloren, holen in der Profiszene oder holen Trainer, der bis dahin noch nicht als Profitrainer oder in der zweiten Mannschaft von Hoffenheim, ist auch Profiliga, okay, aber hat zumindest in den beiden ersten Ligen noch keine Mannschaft trainiert. Stehen trotzdem wieder oben, geben dann in der Winterpause ihren besten Stürmer an Eintracht Frankfurt ab, bleiben trotzdem oben. Und jetzt will dann auch noch Borussia Dortmund bei denen rum, holen erst den Sportdirektor und jetzt holen sie wahrscheinlich noch einen aus dem inneren Führungszirkel von Elversberg. Und trotzdem scheint die das alles gar nicht zu interessieren. Die spielen weiter oben mit. Ja. In der zweiten Liga, was ja für einen Verein von der Größenordnung wie Elversberg ohnehin schon aller Ehren wert ist.
Wir hatten es ja am Anfang angekündigt, wir schauen gleich nochmal ein bisschen auf die Tabellensituation und auf die letzten Spiele, weil wir ja gesagt haben, so, die Heimspiele gewinnen, dann sollte das reichen, ist irgendwie nicht mehr so. Und ich muss nochmal zurückkommen auf den Trainer des Karlsruher SC, Christian Eichner. Der hat ja ein Versprechen gemacht, haben wir auch schon nach dem Spiel gesagt, ihr könnt euch auf uns verlassen. Jetzt hat er angekündigt, dass er aufhört. Also er ist ja ein guter Trainer und Karlsruhe war für mich auch einer der Mannschaften, die wieder mal auf dem Zettel bei mir standen. Die gehen mit hoch oder spielen mit um den Aufstieg. So ganz, ja, es muss ja irgendwas sein, warum Christian Eichner jetzt sagt, ich höre jetzt auf. Vielleicht löst es ja auch nochmal innere Spannungen, dass sie jetzt auch sagen, okay, jetzt geben wir nochmal die letzten Spiele Gas und dann könnte Karlsruhe vielleicht wirklich noch ein positiver Helfer für den FC Schalke 04 sein. Gucken wir aber gleich nochmal.
Naja, Eichner hat es versprochen und auch sein Aus am Saisonende entbindet ihn ja nicht von diesem Versprechen.
Aber vielleicht löst das ja wirklich Blockaden, weil wir wissen ja, im Verein, ne?
Möglicherweise, ja gut, ich kenne jetzt beim KSC die Situation nicht genau. Ich weiß nur, dass es ja während der Saison ja schon sehr viel Unruhe gab. Man hat ja beispielsweise Zlatan Bayramovic, ein enger Vertrauter von Christian Eichner war, den hat man ja wohl den Stuhl beim KSC nach einigen Jahren vor die Tür gesetzt, ohne dass Eichner da irgendwie involviert war. Also da merkte man schon, dass grundsätzlich im Innenverhältnis ist es da irgendwie alles nicht zum Besten. Und dann ist Eichner jetzt auch schon, ich weiß nicht, wievielten Jahr jetzt beim KSC ist, aber er dürfte einer der dienstältesten Trainer in der zweiten Liga sein, wenn nicht gar der dienstälteste. Und irgendwann kommst du dann wahrscheinlich auch zu dem Entschluss zu sagen, pass auf, sowohl für Trainer als auch für Mannschaft und Verein, vielleicht müssen wir jetzt einfach wirklich mal, wir brauchen jetzt wirklich mal einen neuen Impuls, du brauchst vielleicht eine neue Mannschaft und wir brauchen einen neuen Trainer, weil du hast es ja gesagt, der KSC, ich habe den auch immer einigermaßen oben auf dem Zettel, dass die es nach oben packen könnten. Aber wenn ich dann am Schluss auf die Tabelle gucke, dann sind die nicht dabei. Und das wird denen ja auch zu denken geben. Die werden ja ähnlich denken wie wir. Und insofern finde ich das, also mich hat das jetzt gar nicht so sehr überrascht, dass die jetzt am Saisonende dann einen Schlussstrich ziehen.
Ja, kommen wir von einem Trainer, mit dem wir eigentlich nichts zu tun haben, außer dass er sein Versprechen einhält, zu einem Trainer, mit dem wir viel zu tun haben, Co-Trainer Tim Hoogland. Hat verlängert, Vertrag hat wurde jetzt verlängert auf 2029, ne? Genau. Eine Personalie, die ich wirklich nie so auf dem Schirm gehabt habe, in seiner aktiven Zeit beim FC Schalke auch nicht. Er ist hier aus der Ecke, kommt aus Mahl, wurde da geboren, aber er war relativ lange auf Schalke, hat aber wenig gespielt für Schalke. Darum hatte ich den, glaube ich, auch nicht so wirklich auf dem Schirm, aber er ist jetzt eine ganz wichtige Säule. Co-Trainer und ich glaube, er arbeitet auch sehr, sehr gut mit Miron Muslic zusammen. Ja, eine gute Entscheidung, ne, den zu halten und dass er auch bleibt.
Eine gute Entscheidung, denke ich, vor allem eine bemerkenswerte Entscheidung. Wir haben ja eigentlich Co-Trainer, waren ja auch auf Schalke in den vergangenen Jahren mehr oder weniger ein durchlaufender Posten, wenn man ja. So will. Wenn du denkst, wer da alles hier war. Mir fällt gerade ein Peter Ballett, der Co-Trainer von Karel Gerrards, der mit lauten, zackigen Kommandos auf sich aufmerksam
so macht. Werner Leuthard-Vibes hat er.
Richtig, ja, der General. Ja, da gab's also einige. Und insofern bemerkenswert, dass Tim Hoogland ja keiner ist, den Miron Muslic mitgebracht hatte. Die haben sich der war ja schon da, die haben sich ja, wenn man so will, erstmal hier kennengelernt. Scheint gut zu funktionieren und es passt zu der Strategie, die ja schon Peter Knebel damals angestoßen hatte. Er hat ja gesagt, wir wollen jetzt auf Schalke nicht nur Spieler ausbilden, sondern wir wollen im Grunde auch unsere eigenen Trainer ausbilden. Und da ist natürlich jetzt so eine Geschichte mit Tim Hoogland sehr, sehr positiv erstmal zu bewerten. Na ja gut, und dass er damals nicht so oft gespielt hat, der Tim Hoogland war natürlich auch zu einer Zeit hier Profi, wo die Konkurrenz aber auch richtig, richtig groß war als Schalke. Damals war Schalke ja stattlicher Erstligist und Stammgast in Europa. Und da hat er natürlich einige Kaliber vor der Brust gehabt als Profi, an denen war schwer vorbeizukommen. Aber nach allem, was man hört, ist er da sehr gut integriert im Trainerteam, kümmert sich ja wohl vor allem auch um die Standards und hatte ja auch als Miron Muslic sich neulich mal für eine Woche etwas zurückgezogen hatte, als Schalke in Schweinfurt spielte, hatte Tim Hoogland ja auch das Kommando. Ich denke, das ist dann schon so eine vertrauensbildende Maßnahme, auch von Muslic, dass er im Grunde sagt, so, ich vertraue dir, dass du das hier vernünftig über die Bühne bringst. Und Hoogland ist ja auch noch relativ jung und ja, finde ich schön. Und ja, Jetzt mal abwarten und das Beste draus machen.
Vor allen Dingen einer aus der Umecke rum. Ne? Ja, ist ja richtig. Auch, ist ja auch ganz schön. Ja, irgendwann werden wir darüber sprechen. Wird er der Nachfolger von Miron Muslic? Ich glaube, diese Diskussion, die können wir jetzt schon mal vertagen.
Du bist jetzt schon in der Nachfolgediskussion. Lass uns doch erstmal festhalten. Also ich denke mal, wir beide gehen jetzt einfach davon aus, dass Miron Muslic bis zum Saisonende Trainer bleibt. Da bin ich jetzt, nein, da gehe ich jetzt erstmal von aus. Ja. Und das ist ja auch eine Situation, die wir schon lange nicht mehr hatten, dass ein Trainer, der zu Saisonbeginn war, auch das Saisonende erlebt hat. Damit wäre übrigens das Saisonziel von Juri Mölder schon erfüllt, der ja vor der Saison gesagt hat, was ist das Schalke-Saisonziel? Und Juri hat gesagt, ist mir eigentlich egal, Hauptsache wir haben keine Trainer.
Ja, stimmt.
Oder keinen Trainerwechsel.
Ja, das ist ein gutes Ziel, aber rein sportlich gesehen haben sie ja auch ihre Ziele bis jetzt weit übertroffen. Das war ja auch irgendwie einstelliger Tabellenplatz im Mittelfeld irgendwo. Ne? Aber ich glaube, trotz alledem, wir werden ja gleich darüber sprechen, die Enttäuschung wäre schon sehr groß, wenn das jetzt dann doch nicht klappen würde mit dem Aufstieg. Und auf gar keinen Fall darf der FC Schalke 04 Dritter werden. Also das, glaube ich, dafür spreche ich, glaube ich, für ganz viele andere auch. Das halten meine Nerven dann nicht durch. Die Relegation für dich irgendwie nicht. Nee. Wir müssen ja arbeiten an den Spieltagen und dann konzentrierst du dich nicht auf Arbeit, weil du einfach selbst innerlich, also ich, angespannt bin. Ne? Also ja. Also ja,
zumal Relegation hat Schalke keine guten Erfahrungen gemacht. Das einzige Mal, als sie in der Relegation waren, das war Anfang der 80er, da sind sie gegen Bayer Uerdingen. Hießen die damals noch? Ja. Sind sie abgestiegen.
Oh. Okay.
Hinspiel, Niederlage in Uerdingen und ich glaube Rückspiel dann unentschieden.
Weiß ich nicht.
Schalke als Schalke als Erstliga, ich weiß gar nicht, wie es damals war, wahrscheinlich als auch als Erstliga Drittletzter und Uerdingen kam aus der zweiten Liga dann hoch.
Ja, also
Ja.
so oder so wollen wir die Relegation nicht, lieber dann direkt und wir feiern einen wunderschönen Aufstieg. Das werden wahrscheinlich sehr wilde Tage, da bin ich fest von überzeugt, zumal wenn du dann noch solche Kandidaten hast. Ja, nennen wir sie ruhig mal die Bosnien-Fraktion, die alleine, wenn die anfangen zu feiern, die reißen ja alle mit. Das wird ewig dauern.
Ja, ich möchte aber auch beispielsweise Timo Becker dann mal erleben bei
Ja.
einer Schalke Aufstiegsfeier, bei der er dann wirklich als
Dabei
Spieler
ist,
dabei ist. Er
ja.
war ja damals schon 2022 als Spieler von Hansa Rostock beim Schalke Aufstiegsspiel dabei und ich sah ihn da irgendwie eine Kiste Bier schleppen und in den Katakomben und habe gedacht, oh Mensch, ist doch der Timo Becker, wie kommt der denn hier
Ja.
hin?
Ja, der
Und
war auch auf
der
dem
hatte schon
Wagen,
als
als sie präsentiert wurde, die Mannschaft hat mitgefeiert, ne? Aber war auch
wirklich.
völlig legitim.
Ja, kam aber, glaube ich, bei Hansa Rostock nicht so gut an, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber
Das
ist eine ganz andere Geschichte.
ist eine ganz andere Geschichte, genau. Wo spielt Hansa Rostock überhaupt? Dritte Liga oder? Ja,
Hansa
ne?
Rostock spielt in der dritten Liga und
Hat ja, ach so, die
spannendes
hat,
Aufstiegsrennen
stimmt, gegen.
und haben mittlerweile aber, glaube ich, nur noch sehr geringe Aufstiegschancen, weil da oben sind jetzt. Haben sich, glaube ich, ein paar andere Mannschaften jetzt gerade festgesetzt. Also Hansa Rostock ist schon ein bisschen hinten dran. Also ich
Aber haben die jetzt
vermute
nicht
mal,
Schweinfurt in die nächste Liga geschossen? Ja,
das kann
ne?
sein. Schweinfurt ist jetzt abgestiegen, ganz
Ja.
offiziell, ja. Mit
Ah.
Jermaine Jones und Johannes Geis.
Ja gut, aber da haben
Ja.
wir ja auch, ich glaube, im Vorfeld stand schon klar, als Jermaine da Trainer wurde, dass das ganz, ganz, ganz.
Da, die waren im Grunde schon weg. Also da
Ja.
konnte dieses Wunder konnte nicht mal ein
Ja.
Ex-Schalker
Ja.
Verbringen. Ich glaube, Hansa Rostock hat jetzt in Verl gespielt. Bist du interessiert, wie die gespielt haben?
Ja, du bist ja wahrscheinlich, dann willst du mir dann auch bestimmt
Warte
sagen,
mal,
was
wollen wir
mit der
ganz
SG
kurz eben.
Wattenscheid 09 ist.
Da habe ich einiges zu erzählen. Da müssen wir im Grunde. Moment, Rostock hat in Verl gewonnen. Oh, Rostock hat in Verl gewonnen. Das heißt, für Verl dürfte sich das erledigt haben. Und Rostock ist aber wieder ein bisschen dran. Rostock hat jetzt 5 Punkte Rückstand, nee, 4 Punkte Rückstand. Auf den dritten Tabellenplatz in der dritten Liga.
Ach so,
Ja.
Hertha BSC
Und da sind noch
Vibes.
ein paar Spiele. Die haben noch 6 Spiele.
Ja,
Ja.
Hertha, auch so ein
Naja, also
Thema.
die sind doch wieder dran. Hatte ich ein
Und was
bisschen
ist mit Wattenscheid?
unterschlagen. Wattenscheid 5:0 gegen den BV Hiltrup. Ich war vor 2 Wochen, war ich wieder bei einem Heimspiel dabei. Gegen Gievenbeck, gegen 1. FC Gievenbeck.
Ja.
Und da siehst du mal, wie unterschiedlich Fußballspiele verlaufen. Schalke gegen Hannover, in Überzahl klar überlegen. Platzverweis Dzeko, Hannover gleicht aus. Wattenscheid gegen Gievenbeck, die erste halbe Stunde zu 11, kriegen nichts auf die Reihe, liegen 1-0 zurück, müssen 3-0 zurückliegen. Dann kriegt Wattenscheid einen Platzverweis und mit 10 Mann deutlich stärker machen noch den Ausgleich, können hinterher sogar noch gewinnen. Und in der Oberliga Westfalen, wo ja auch deine Spielvereinigung Erkenschwick spielt, da geht es jetzt ganz spannend zu an der Tabellenspitze. Da ist jetzt ASC Dortmund, Westfalia Rhynern oder Rhinern, ich weiß immer noch nicht, wie die sich aussprechen. Wattenscheid, Teutonia Lippstadt ist noch dabei. Also das ist eine ganz enge Geschichte. Vorteil ist allerdings, dass offenbar zwei Mannschaften direkt in die Regionalliga aufsteigen.
Gestern war ich
Ich
in
träume ja immer
Münster.
noch.
Ja?
Ich träume ja immer noch vom Doppelaufstieg.
Ja.
Schalke und Wattenscheid.
Ja. Also der Ruhrpott kommt so langsam wieder ein bisschen hoch. Ne? Wattenscheid geht höher, Essen hat die Möglichkeit in die
Duisburg,
zweite Liga,
Essen
Duisburg.
haben gute Chancen, ja.
Ja,
Ja,
aber
ja.
da bin ich schon gespannt. Ist schon schön. Aber ich möchte
Ja.
nicht gegen Rot-Weiß Essen spielen. Darum müssen wir hoch. So. Kommen wir zu einer nächsten Nachricht, die für mich auch sehr oft zu vernachlässigt wird. Und zwar ist das der Frauenfußball. Da haben wir auch noch was zu vermelden. Die Frauen haben im Westfalenpokal gewonnen. Ich muss jetzt mal gucken. Die haben gegen Regionalligisten, das ist eine Liga höher. Ich glaube, die haben jetzt dann schon den vierten Regionalligisten rausgeworfen und sind jetzt im Finale. Kann das sein? Das wollte ich doch auf jeden Fall nachlesen und vorher recherchieren. Jetzt habe ich es dann natürlich, ja, die haben eine Finale im Westfalenpokal erreicht, haben unter anderem ja auch Borussia Dortmund rausgehauen aus dem Pokal und stehen jetzt im Finale. War wohl auch ein richtig wildes Spiel. Also auch da lohnt sich tatsächlich immer mal wieder ein Besuch, solche Spiele auch mal von den Frauen anzugucken, weil ich finde, die machen einen fantastischen Weg. Die haben natürlich noch einiges aufzuholen, da sind andere Vereine schon deutlich weiter, aber ja, ich glaube, das wird eine gute Story und der Aufstieg ist ja auch fast geschafft oder wer soll ihn denn noch nehmen? Also immer wieder mal würde ich das gerne mal auch mit ins hier in unser Programm aufnehmen und über die Frauen berichten. So, Norbert, kommen wir zur Kategorie Eigenwerbung. Das habe ich noch ganz vergessen. Das muss ich natürlich auch mal machen. Obwohl, ich glaube, wenn ich heute die Kurvendiskussion anders anfangen würde wie geplant, weil unser geschätzter Kollege, würde ich ja schon fast sagen, Jatti aus Wattenscheid, hat auch so ein bisschen Werbung gemacht für uns. Aber ich glaube, ich lasse das einfach doppelt laufen und mache jetzt erstmal trotzdem Werbung für uns. Also, wenn ihr Interesse habt, jeden Tag Schalke-Berichterstattung zu erleben, mit Hintergrund, mit Tiefe, Unterhaltung, regelmäßige Updates, dann seid ihr bei uns natürlich genau richtig. Ihr könnt auch ein Abo abschließen, das wir haben. Und das ist aber dann auch für Artikel mit einem Plus dahinter. Es gibt ganz viele Artikel, die wir auch jeden Tag produzieren, die einfach auch kostenfrei sind. Also gerne mal auf die Schalke-Seite des Medienhaus Bauer schauen. Hauptsächlich treten wir immer unter dem Namen Recklinghäuser Zeitung auf. Also da ist der einzige, wie soll ich das erklären, ist ziemlich kompliziert. Aber ihr werdet es auf jeden Fall finden und dann könnt ihr uns gerne da unterstützen, wenn ihr ein Abo abschließt. Ihr könnt aber auch mit uns Kontakt aufnehmen, auch sehr wichtig für die nächste Kategorie, denn der Kurvenbericht lebt oder Kurvendiskussion, das haben wir ja auch, belebt ja von euch, mit euch zusammen. Ihr könnt mit uns Kontakt aufnehmen, ihr könnt Nachrichten schreiben, ihr könnt uns Textnachrichten schicken. Das habt ihr den letzten Tagen, ja, es waren wieder einige dabei und das müssen wir gleich nochmal ein bisschen abarbeiten. Kann natürlich wieder nicht alle ausspielen und alle benennen, weil es einfach tatsächlich zu viel war und vielleicht auch an Themen geknüpft sind, erkläre ich gleich auch nochmal, die schon ein bisschen her sind. Also, Kontakt gibt es unter 0160 9034 7628. Und wenn ihr noch mehr Schalke-Content haben wollt, wir haben eine Schalke-Community, die wächst und wächst und wächst und wächst. Und da könnt ihr euch jeden Tag rund um die Uhr über den FC Schalke 04 austauschen in verschiedenen Kategorien. Wenn ihr da Interesse habt, schickt gerne an die WhatsApp-Nummer oder an die Telefonnummer. Dann über WhatsApp eine Nachricht, dann schicke ich euch den Link. Kann manchmal ein bisschen dauern, weil ich tatsächlich nicht jeden Tag komplett alle Nachrichten durchgehe. So, Eigenwerbung aus und damit spiele ich dann gleich mal den Jingle für unsere nächste Kategorie.
Kurvendiskussion.
So, die Kurvendiskussion. Da muss ich dann nochmal was dazu sagen. Das ist alles so ein bisschen im Wandel und ihr schickt uns wirklich immer auch ganz tolle Nachrichten. Wir haben es aber jetzt so ein bisschen anders, wir haben uns ein bisschen anders aufgestellt. Wir hatten ja immer den Talk nach dem Spiel. Meistens mit dem Norbert in normaler Manier 20 Minuten haben wir uns da unterhalten. Nach Heimspielen, nach Auswärtsspielen ist es echt schwierig geworden. Also im Stadion, der Frank unter Druck. Die Zeit rennt ihn weg, weil er muss zur Mixzone, er muss zur Pressekonferenz. Wir haben noch nicht die Informationen und diesen Service wollten wir euch bieten, direkt nach dem Spiel Informationen rauszuhauen. Aber ich glaube, das ist nicht der richtige Weg gewesen. Wir brauchen natürlich auch erstmal noch ein paar Informationen, wollen euch natürlich so viel wie möglich mitgeben. Darum haben wir jetzt den Schalke-Podcast ausgeweitet. Entweder kriegt ihr uns am Abend nach dem Spiel oder wenn wir halt abends spielen, am nächsten Morgen und dann ausführliche und auch mit mehr Informationen. Und dann haben wir den Podcast so wie heute vor dem Spiel. Da ist es natürlich schwierig, wenn wir dann noch ganze Sprachnachrichten abspielen sollten, müssen, wo nochmal das ganze Spiel aufgearbeitet wird, weil das ist ja quasi schon abgearbeitet. Also, es gibt Themen, die Vorschläge gibt es entweder auf Instagram, da gibt es die Schalke-Podcast-Seite, da könnt ihr Themen, oder da werde ich Themen vorschlagen oder ihr könnt Themen vorschlagen. Es gibt natürlich die Gruppe, da werden auch Themen vorgeschlagen und dann werden wir uns da irgendwie auf ein bestimmtes Thema werfen, aber meistens ergibt die Aktualität an sich ja schon das Thema. Von allein. So, das war jetzt genug und ich hoffe auch, Norbert, verständlich. Manchmal haue ich mir einen oder selber einen.
Ich habe alles verstanden, ich rufe nicht mehr an.
Nein. Ja, kommen wir zur Kurvendiskussion und da haben wir zuerst, jetzt muss ich erstmal die Seite hier öffnen, das wäre natürlich auch wichtig, weil sonst kann man die Kurvendiskussion ja nicht starten. Wir haben den Dirk aus Hamm, der fängt heute an. Ach, das reimt sich und das ist gut.
Hallo lieber René, hallo lieber Podcast-Gast, hier ist der Dirk aus Hamm-Westfalen. Also ich sehe die letzten 6 Spiele sehr optimistisch entgegen, weil die Mannschaft einfach als Kollektiv funktioniert, egal wer ausfällt, welche Leistungsträger uns fehlen. Der Trainer schafft es immer wieder, den Jungs dementsprechend Selbstbewusstsein zu vermitteln. So wirkt es. Und und ich sag mal, die einzige Sorge, die ich habe, wer soll die Tore schießen? Musa Sülle? Sehe ich aktuell nicht. Wird für mich auch, weil das Spiel ja so ein bisschen vorher auf Dzeko zugeschnitten war, hohe Bälle kann er einfach nicht, da kann er nichts mehr anfangen. A, ist er zu klein. Zweitens hat er auch für mich nicht so die technische oder die, sagen wir nicht so die Qualität, um die Bälle wirklich so festzuhalten und weiterzugeben, um Räume auch wirklich dann auch mal zu schaffen dadurch. Ist nicht der Typ. Ich war ja schon erstaunt, dass er über rechts kam und da 2 Leute nackt hat stehen gelassen. Ne? Ja, so ist das. Und ich finde auch, warum schießt man nicht mal mehr aufs Tor? Ja, wir spielen da immer drumherum bis zum 16er. Lubicic hat so zum Beispiel einen guten Schuss. Ja. Gut, er war jetzt ein bisschen angeschlagen, hat man gehört. Er war also Grippe geschädigt quasi, immer nicht so bei 100%. Nun gut. Also wie gesagt, ich bin da froh und mutig, dass wir das große Ziel, den Aufstieg, dass wir das schaffen werden. Ich sag mal, die Tür ist auf, wir brauchen nur noch durchgehen. In dem Sinne, Glück auf und bis dahin. Ciao, ciao.
Das ist auch schon wieder ein guter Titel. Die Tür ist auf, wir müssen nur noch durchgehen. Ja, ja, danke, Dirk. Aber, ich habe so ein Aber. Tun wir Musa Sülle Unrecht, weil er hat ja auch gegen Darmstadt das Tor gemacht und das entscheidende Tor gemacht. Also nicht das entscheidende Tor, er hat quasi uns einen Punkt gebracht.
Hast du mir die Frage jetzt gestellt?
Ja, oder? Den Dirk, der ist...
Ich muss dir ein Geständnis machen, René. Ich habe dir auch gerade ganz verstohlene WhatsApp geschrieben. Ich habe von dem, was Dirk aus Hamm gesagt hat, habe ich nichts gehört.
Echt nicht?
Nee. Ich hoffe, dass das den... Jetzt bin ich nicht ganz so wichtig. Ich hoffe, dass das den Zuhörern und Zuhörerinnen das anders ging.
Das ist natürlich schon wieder eine Problematik, die mir gar nicht gefällt, weil wir leben ja davon. Aber eigentlich müsstest du die hören können. Lass noch mal kurz in mich gehen, ob ich da irgendwie einen anderen Weg einschlagen könnte. Also, Musa Sülle, er hat gefragt, er sieht momentan Musa Sülle nicht als denjenigen, der, wer soll die Tore allgemein schießen? Musa Sülle sieht er nicht. Und da, er hat so seine Schwierigkeiten, aber ich glaube, man tut auch ihm so ein bisschen Unrecht, ne? Weil, wie gesagt, er hat ja auch gegen Darmstadt geknipst.
Ja, also wenn wir Musa Sülle jetzt nur an Toren festmachen, dann muss man feststellen, dass das in dieser Saison natürlich nicht das ist, was er in der letzten Saison noch gemacht hat und dass er da klares Downgrade gegenüber Edin Dzeko natürlich ist. Mhm. Aber jetzt ist die Situation nun mal so, wie sie ist. Und wenn man Musa Sülle sich mal ein bisschen anders nähert, dann kann man zumindest aber auch feststellen, dass ich schon finde, dass er relativ viel für die Mannschaft arbeitet, dass er gut anläuft, dass er versucht, auch viele Räume zu schaffen, dass er gegen Karlsruhe auch ein, zwei Situationen sehr gut vorbereitet hat, wo dann aber leider aus Schalker Sicht kein Tor draus geworden ist. Aber es ist natürlich nicht der Musa Sülle der vergangene Saison. Da machen wir uns nichts vor. Andererseits bitte ich dann um Alternativvorschläge. Also irgendeiner muss ja vorne stürmen. Karaman kann es jetzt nicht sein, Dzeko kann es nicht sein. Christian Gomez hat bislang auch noch nicht durch seine Abschlussqualitäten überzeugt. Brian Lassme von Anfang an wäre mal eine Alternative, ist aber, glaube ich, mehr ein Spieler, den du nach hinten bringen kannst, wenn du Räume hast, wenn du den einfach auf die Reise schicken kannst und er loslaufen kann. Chibara haben wir drüber gesprochen, wurde jetzt sogar nur in der U23 eingesetzt. Also offensichtlich ist Musa Sülle auch nach Meinung von Miron Muslic der stärkste Stürmer, den Schalke im Moment im Kader hat. Und da finde ich, ist dann ein bisschen Vertrauen durchaus auch mal angebracht, zumal ich finde, so habe ich ihn im Training beobachtet und das sagt Muslic auch die ganze Zeit, trotz aller Tiefschläge, die Süller ja zu verkraften hat in dieser Saison, die es ja zweifellos gab, zwei geplatzte Transfers, Nicht-Nominierung für den Afrika-Cup, dann die Verpflichtung von Dzeko, womit ja sein Stammplatz quasi weg war. Der lässt sich nicht hängen im Training. Also der ist schon, die Körpersprache finde ich völlig in Ordnung. Der arbeitet genauso mit, wie er auch letzte Saison gearbeitet hat. Das macht auch nicht jeder. Auch wenn man jetzt sagen könnte, für einen Profi muss das eine Selbstverständlichkeit sein, ist es aber für einige nicht. Aber er macht es trotzdem. Und das belohnt Muslic ja auch, indem er Süler immer wieder stark redet. In Darmstadt hat es funktioniert und jetzt vermute ich mal, wird er auch in Elversberg wieder beginnen. Und natürlich verbunden auch mit der Hoffnung, dass er dann da auch mal wieder knipst.
Dann lese ich mal kurz eine Nachricht vor. Ich habe jetzt mal umgebaut. Ich hoffe, du wirst gleich die nächsten Sprachnachrichten hören, weil das schon elementar wichtig wäre. Der Peter aus Neuss, der hat auch den Legendentalk gehört und ist Klaus Fischers Meinung. Der Klaus, der kommt mit dem Christian Gomis nicht so ganz klar. Und er hatte jetzt auch mal zwei Dinger, die er da nicht reingemacht hat. Er sagt dann auch, er würde Musa Sylla nach vorne stellen, dahinter Lassme und Oshish. Ja, und Gomis, bleibt bitte draußen, hat er geschrieben. Und für die nächste Saison bitte ausleihen oder verkaufen. Schönen Podcast und viele Grüße aus Neuss, der Peter. Ja, Gomis ist, er wird jetzt natürlich daran gemessen, dass er halt die Dinger nicht macht, ne? Und
Ja, wird so langsam zum Reizwort so ein
ja.
bisschen, ne? Also ich habe jetzt auch nach dem Spiel gegen Karlsruhe habe ich viele böse Kommentare auch über ihn gelesen, schlechteste Nummer 7 der Welt und wie auch immer. Und ja, ist alles, wenn man jetzt diese Szenen nimmt, dann klar, kann man da schlecht widersprechen. Wobei ich muss auch dazu, ich finde gegen Karlsruhe die Chance, die hätte er sich auch richtig gut erarbeitet. Er hätte es sich auch ein bisschen einfacher machen können und sich fallen lassen können. Er wurde, glaube ich, am Trikot gezogen, hat sich trotzdem gut durchgesetzt. Das ist schon mal, finde ich, wenn man mal was Positives erwähnen will, finde ich, kann man das dann auch tun. Natürlich versenkt er ihn dann nicht und das ist dann letztlich seine Aufgabe in so einer Situation. Naja, ist natürlich schade, aber was bringt es jetzt? Auf den Spieler draufzuhauen und ihn da jetzt irgendwie fertig zu machen. Du hast jetzt noch 6 Spiele, du wirst in diesen 6 Spielen, wirst du jeden Spieler noch brauchen, irgendwie, wenn es nur für ein paar Minuten ist. Und da hat es ja überhaupt keinen Sinn, den Jungen jetzt da irgendwie fertig zu machen, dass er am Schluss komplett ohne Selbstvertrauen aufläuft. Wahrscheinlich ist die Situation für ihn schon schwierig genug. Der wird sich das auch anders vorgestellt haben. Die machen das ja alle auch nicht extra, sondern ich bleib dabei, gegen in Darmstadt den Ball hat er ziemlich leichtfertig vergeben, völlig überhastet. Jetzt gegen Karlsruhe ist Lassen übrigens genauso gescheitert mit einer Großchance am Torwart. Die Chancen waren
Ja.
ungefähr vergleichbar und ich finde, dann muss man auch schon mit gleichem Maß messen. Dann kann ich nicht auf der einen Seite lass mal als Fußballgott feiern und Gomis dann völlig fertig machen. So, es waren 2 Chancen, wo beide Male mehr hätte bei rauskommen müssen. Ist aber nicht, also Kopf hoch und weiter geht's. Auch jetzt kannst du ihn beim Legenden-Talk ruhig sagen, dass ich das gesagt habe. Auch Klaus Fischer hat in seiner Karriere, du weißt, ich liebe ihn, ich schätze ihn, einer
Ja.
meiner absoluten Superhelden. Aber ich kann mich schwach erinnern, dass auch er hin und wieder mal eine Torchance vergeben hat. Aber er hat natürlich auch im Gegenzug unfassbar viele Tore gemacht. Da muss Gomis noch hin. Also was das Chancen vergeben ist, sind sie vielleicht schon auf einem Level. Aber was das Tore erzielen betrifft, da hat Gomis natürlich noch Nachholbedarf.
Das glaube ich, wird er nicht schaffen. Kommen wir zu. Jetzt bin ich.
Da bin ich sogar von überzeugt. Ja.
Jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, du hörst es. Ich hoffe, du gibst mir dann einen Daumen nach oben oder
ja,
einen Daumen nach unten.
Zeichen, ja.
Und als nächstes spielen wir die Vicky. Und die hat auch eine. Das ist jetzt umso wichtiger, dass du die Nachricht hörst. Eine Frage an dich, lieber Norbert. Und da bin ich auch sehr gespannt. Warte mal.
Moin, ich bin Vicky aus Nordfriesland. Hallo, lieber René. Hallo, Herr Neubaum. Zuerst bitte die Antwort auf die Frage, die sicher viele von uns Podcastern haben. Lieber Norbert, wie ist es zum Du mit unserem Trainer Miron Muslisch gekommen? Und da wir gerade beim Trainer sind, ich bedauere sehr, dass es noch immer negative Gedanken über die restlichen Spieltage gibt. Verstehe aber auch, warum. Wir wünschen uns alle, dass der Verein das maximal Mögliche aus der derzeitigen Situation herausholt. Und deshalb von mir jetzt diese Aussage, habt Vertrauen. Miron Muslitsch hat doch seinen Worten Taten folgen lassen. Fast in jeder neuen Podcast-Folge der jüngsten Vergangenheit wird von der bisher besten Saisonleistung gesprochen. Damit zeigt uns der Trainer und die Mannschaft, dass wir ihm vertrauen dürfen und das auch können. Die Mannschaft hat so ein Vertrauen in sich selbst, in jeden Einzelnen. Das hat für mich das Interview von Timo Becker nach dem Spiel ausgedrückt. Das waren keine Floskeln. Das kam aus tiefster Überzeugung und aus dem Vertrauen in die eigene Stärke und auch die Stärke in die Mannschaft. Und das gilt, wenn noch nicht vorhanden, auch spätestens jetzt für jeden von uns Fans. Gemeinsam mit Stärke und Vertrauen schwere Phasen überstehen. Egal, was kommt und wie es endet. Soweit von mir. Herzliche Grüße und Glück auf.
Großartig. Danke, Vicky.
Großartig. Bis auf die Frage an mich, müsste man den Ausschnitt der Mannschaft am Sonntag ja. in der Kabine vorspielen und dann läuft das in Elversberg ganz von alleine. Sehr schöner Beitrag und stimme ich zu 100% zu. Ich bin auch völlig unabhängig vom Du oder Sie. Ich bin auch ein großer, nicht Fan, aber ich finde, Miron Muslic hat von Saisonbeginn an, vom ersten Tag an, als er hier war, hat er eigentlich alles in die Tat umgesetzt, was er vorher auch angekündigt hat. Habe ich bislang selten bei einem Schalker Trainer so erlebt und ich habe schon verdammt viele Cheftrainer in den ganzen Jahren gehabt, habe ich selten so in der Form erlebt. Er hat es sogar geschafft, während der Saison als Spitzenreiter eine Statiktransformation vorzunehmen, weg von diesem ja rein Defensivfußball hin zu einem offensiveren Stil. Das ist sehr ungewöhnlich, das machst du als Spitzenreiter normalerweise nicht, weil du bist ja dann eigentlich im Flow, dass du sagst, es läuft so, wie es ist und es wird auch weiter so laufen. Da ziehe ich den Hut vor. Er hat auf jede schwierige Personallage hat er immer eine Antwort gehabt. Und ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft, die vertrauen nicht nur sich, sondern die vertrauen auch ihm. Also der könnte wahrscheinlich mich oder dich am Sonntag neben Kurucay in die Verteidigung stellen und die Jungs würden sagen, naja, kenne ich nicht, Preuß Neubaum, aber der Alte wird schon wissen, was er macht.
Also mich sollte er nicht in die Verteidigung stellen. Bitte nicht.
Du weißt, wie ich das
ja,
meine.
Ja, klar.
Ich finde auch, da ist Vertrauen einfach angebracht. Das macht mich auch so optimistisch, was den Rest der Saison. Ich gucke jetzt gar nicht so sehr aufs Restprogramm oder gegen wen die anderen alle noch spielen. Da passieren sowieso Dinge, mit denen wir alle noch gar nicht rechnen. Aber dieses Urvertrauen in die eigenen Schalker Qualitäten, die sind in dieser Saison, sind die bislang für mich da und das hat auch ganz viel mit Miron Muslisch zu tun oder mit Miron, wie ich jetzt sage.
Ja, warum? Die Frage muss ja beantworten.
Ja, warum? Ja, also ich bin erschüttert, sogar der Spiegel hat ja jetzt eine Titelgeschichte draus gemacht. Die letzte Spiegel-Titelgeschichte war Zurück zum Sie. Und Untertitel im Grunde, warum wir uns auf einmal alle duzen oder wie auch immer. Das hatte natürlich nichts mit Miron und mir zu tun. Also die Situation war wie folgt. Ich halte das für völlig unerheblich.
Ja, aber wir haben ja drüber gesprochen, dass du der einzige Journalist bist und Frank, also, die Miron Muslisch
sieht. Das stimmt ja nicht, das ist ja nicht richtig. Peter Wenzel sieht es den, glaube ich, auch. Also ich glaube, unsere Generation, und das ist auch der Grund, warum ich ihn bislang gesiezt habe, also ich kenne das gar nicht anders, dass ich Leute, mit denen ich jetzt kein Vertrauensverhältnis habe, dass ich die sieze, das ist für mich völlig normal. Ich habe alle Schalker Trainer immer gesiezt, bis auf Peter Neururer, aber mit dem habe ich halt selber auch mal zusammen Fußball gespielt. Außerdem kam der, glaube ich, sofort am ersten Tag an und hat gesagt, ich bin der Peter nach Schalke. Und na gut, Mike Büskens habe ich natürlich auch oder duze ich natürlich auch, aber den kannte ich halt auch als Spieler. Ansonsten wäre es mir nie eingefallen, ein Jupp Heynckes zu duzen, also für mich völlig undenkbar. Also natürlich sieht sich ein Trainer, weil ein Trainer ist ja irgendwo auch eine Autoritätsperson. Und ich habe ja kein freundschaftliches Verhältnis. Es ist ja ein Arbeitsverhältnis im Grunde. So, und deswegen habe ich natürlich auch Miron Muslic gesiezt, ohne dass das jetzt irgendwas in unser Verhältnis zum Ausdruck hätte bringen sollen. Also wir haben trotzdem, denke ich mal, ordentliches Verhältnis. Vor der vorletzten PK am
Hast den
Donnerstag,
Spannungsbogen aber ganz schön hoch, ey.
Alex Jakob hatte Geburtstag
Ja,
an dem
stimmt.
Tag. An dem Tag war Schalke Pressekonferenz. Und zufällig stieg ich gerade aus dem Auto aus und unsere Wege, Alex, Miron Muslic und meine Wege, kreuzten sich vor dem Eingang zum in die Veltins-Arena. Wir standen also alle drei zusammen und ja, kleinen Smalltalk und auf einmal sagte Alex, hört mal, ist immer so ein bisschen komisch, wenn Miron sagt Norbert, du sagst Herr Muslic, können wir nicht mal dann irgendwie, das irgendwie so, kann ich da nicht mal vermitteln? Ich sage, Alex, da gibt es doch gar nichts zu vermitteln, weil vermitteln klingt ja so, als wenn es da irgendeine Spannung gäbe, die gibt es ja gar nicht. Dann habe ich aber gedacht, komm, jetzt willst du das irgendwie jetzt über die Bühne bringen. Alex hatte Geburtstag, tust dem Alex den Gefallen, hast sonst kein Geschenk. Und dann hab ich natürlich als Älterer, der ich zweifellos bin, habe ich dem Miron dann ganz offiziell das Du angeboten. Und er hat dann auch eingeschlagen und seitdem duzen wir uns, also völlig unspektakulär. Da steckt also keine wilde Geschichte oder keine Verbrüderung außer der Reihe hinter.
Okay, haben wir die Frage auch beantwortet? Also kurze Frage, lange Antwort.
Ja, ich musste ja ein bisschen,
Ja.
kann man ja ruhig mal, wie du sagst, den Spannungsbogen aufbauen.
Das
Nein,
ist
aber was
dir
mir
gelungen.
wichtig ist einfach, dass das für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, Trainer zu siezen, solange man jetzt kein persönliches Verhältnis zu ihm hat. Und sollte ich den nächsten Schalker Trainer noch vor meiner Rente erleben, dann werde ich ihn wahrscheinlich auch erstmal siezen. Es sei denn, er kommt jetzt aus dem engeren Schalker Zirkel und man kennt ihn schon seit vielen Jahren.
Der Peter.
Peter wieder. Ja, wenn der Peter wiederkommt, dann duze ich den natürlich klar.
Ja.
Er würde gar nicht damit klarkommen, wenn ich sage, Herr Neururer, dann würde er gar nicht mehr zurechtkommen.
Jetzt fällt mir noch was ein. Wenn wir im Verlag sind und in unserem Studio aufnehmen, im nächsten Podcast, Norbert, stimmt es, dass du mal gesagt hast, du hast noch nie was geschenkt bekommen? Das müsstest du im Podcast mal
Natürlich habe
gesagt
ich schon
haben.
was geschenkt bekommen. Da würde ich jetzt meinen Eltern und allen anderen Menschen, die mir
Ja,
schon natürlich,
außer Reihe jetzt
ich
so
habe schon
als
unheimlich viel
Journalist.
geschenkt. Als Journalist was geschenkt bekommen. Ja doch, wir haben ja damals die Merchandising-Tassen
Ja.
von der Hansestadt Hönchen bekommen, zum
Richtig.
Beispiel, ja.
Ich glaube, in dem Zusammenhang hast du es auch gesagt. Das ist schön, weil du hast noch nie sowas in der Richtung dann geschenkt bekommen.
Ja, auch da wahrscheinlich ein bisschen Theatralik drin.
So, aber jetzt wirst du dich freuen, denn ich habe eine riesen Überraschung für dich. Es hat jemand dir was geschickt. Ein
Nein.
Geschenk. Ja.
Nein,
Das
nein.
liegt in der
Aber
Redaktion.
jetzt nicht das Zitatebuch, das man mir empfohlen hat, weil ich
Nee.
neulich wieder
Nee.
ein Sprichwort gehört habe.
Das wäre auch eine lustige Idee, aber nein.
Ich habe tatsächlich ein Zitatebuch
Ja.
und so dick, könnte ich dir gleich sogar mal zeigen. Und bevor ich schriftlich daraus zitiere, gucke ich natürlich vorher nach, wenn ich mir nicht sicher bin. In so einem Podcast kann es schon mal sein, wenn man live dann irgendwas macht,
Ja.
dass da was durcheinander geht.
Ja, das passiert mir leider in aller Regelmäßigkeit. Ja, also ich habe ein Geschenk für dich. Betrifft dein Hobby.
Ja.
Ja, ich werde es natürlich jetzt nicht verraten. Ich werde das natürlich ganz offiziell machen und werde es dir dann in der Sendung übergeben.
Fußball, Sauna oder Golf? Das wären die drei Dinge, die mich da.
Richtig. Eins
Ja.
davon ist ein Treffer. Ja.
Und jetzt baust du den Spannungsbogen auf und ich und
ja, du musst jetzt warten.
Nein.
Ja, ich fand es eine super schöne Geste. Okay. Und wenn, dann möchte ich das auch dann so offiziell, weil heute sitzen wir ja nicht im Studio, heute sitzen wir jeder für sich. Ging termintechnisch nicht anders. Aber beim nächsten Mal, Norbert, kriegst du es. Das ist wie Weihnachten jetzt,
freu dich. Also was auch immer und von wem auch immer, es ist vielen, vielen lieben Dank. Aber meine Bemerkung, dass ich noch was geschenkt bekommen habe, die sollte nicht dahin gehen, dass man mir dann jetzt was zukommen lässt. Also das war wahrscheinlich nur so, wie alles, nur so dahergesagt.
Ja.
Nein, vielen, vielen Dank, sage ich jetzt schon mal.
Wir schenken aber auch was heute und zwar machen wir noch eine kleine Verlosung. Wollte ich eigentlich schon am Anfang erwähnt haben. Also ganz wichtig, wir haben heute eine Verlosung und wir werden auch in der nächsten Woche eine Verlosung machen. Wir haben quasi so eine kleine Kooperation mit 11 Freunde, die machen ja so eine Tour, Saisonrückblick und sind unter anderem auch in Gelsenkirchen. Das genaue Datum weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, am 14.05. sind die in Gelsenkirchen und machen dann quasi eine Live-Tour zum Saisonrückblick 11 Freunde. Da verlosen wir nächste Woche Karten und in dieser Woche, ach komm, da machst du jetzt eben die Verlosung. Ihr kennt ja sicherlich alle die Königsblaue Nacht, die findet ja traditionell in der Glückaufkampfbahn nach der Saison statt von der Blue Charity. Die sollte relativ bekannt sein, die drei blauen Männer, die man oft sieht an Schalke-Tagen und sonstigen Schalke-Veranstaltungen, die ganz viele Aktionen machen und Geld sammeln für den guten Zweck. Die haben auch schon richtig, richtig viel Geld zusammengetragen und das übergeben und gespendet. Ich habe auch schon mit denen ein paar Videoberichte gemacht und die sind da sehr aktiv und die machen natürlich jetzt wieder am 6.6. eine Party in der Glückaufkampfbahn. Da könnt ihr Karten noch für euch bestellen unter www.bluecharity.de. Müsst ihr ein bisschen schnell sein. Die Hälfte der Karten ist schon weg. Das wird auf jeden Fall eine gute Schalke-Party. Prominente Gäste sind dabei, Live-Musik ist dabei, Verlosungen gibt es. Also ich glaube, da ist, also ich will jetzt gar nicht vorgreifen, aber so ein Trikot, Originaltrikot von einem gewissen Herrn, der jetzt gerade sehr viele Trikots verkauft hat. Ich weiß nicht, ob es safe ist, aber das ist auf jeden Fall auch in Planung. Also es lohnt sich auf jeden Fall, vorbeizukommen. Und wir verlosen auf jeden Fall einmal zwei Karten für die Königsblaue Nacht. Und wie machen wir es am besten? Am liebsten wäre es mir, wenn wir noch ein bisschen unser Instagram-Profil pushen. Der Schalke Podcast mit Doppel-T. Einfach finden. Ich werde da die Verlosung auch nochmal reinsetzen. Und da könnt ihr dann dran teilnehmen mit euren Kommentaren wahrscheinlich und dann werde ich euch da auslosen und dann bekommt einer von euch einmal zwei Karten. Wir sind auch da vom Schalke Podcast. Ich weiß nicht, ob der Norbert auch kommt. Bist herzlich eingeladen. Wir werden nämlich endlich unsere Spende übergeben. Wir hatten ja mal Willi das Fluchschwein, du erinnerst dich. Und es gab tatsächlich ein paar Probleme mit einer Terminfindung und das Geld haben wir ja festgelegt, geht an die Aktion Warm durch die Nacht in Gelsenkirchen. Und mein direkter Ansprechpartner, der hatte da ja auch ein paar private Probleme und wir konnten uns einfach nicht zusammenfinden. Jetzt wird es soweit sein, wir werden uns an dem Tag da treffen und dann übergeben wir da die Kohle an Warm durch die Nacht. Und in der nächsten Saison würde ich gerne wieder das Fluchschwein reinbringen, denn wenn wir aufsteigen, ich glaube, es wird dann nicht ganz so harmonisch werden, diese Saison, wie jetzt vielleicht in dieser Saison. So, kommen wir aber wieder zurück zur Kurvendiskussion. Wir haben ja also weltweit Zuhörerinnen. Der Rally aus Piräus hat uns geschrieben, Norbert. Jetzt habe ich dich nicht gehört.
Ich habe auch nur ein ganz leises Hammer gesagt. Da war wahrscheinlich Piräus, das war Piräus.
Ja. Kennen wir alle, auch aus Schalker Sicht. Der Trainer hat gesagt, wir sind Schalke, wir jammern nicht. Und dann hat er auch geschrieben, nicht jammern, machen. Mal lochen für den Sieg, das macht uns Schalker doch aus. Das sind wir unseren Großvätern und Ernst Kuzura schuldig. Euer Rally aus Piräus. Ja, wunderbare Worte nochmal, um Mut zu machen für die letzten 6 Spiele. Der Olli hat aus dem Westerwald hat auch noch was geschrieben. Der ist am letzten Spieltag auf Schalke mit seinen Freunden und feiert da den Aufstieg. Das hat er ganz fest versprochen. Also auch da positive Stimmung und positive Aussichten für die letzten 6 Spiele. Und bevor wir zum nächsten Thema gehen hier in der Kurvendiskussion, und zwar die Stimmung im Stadion, der Sven aus Wandlitz, der hat ja auch schon mir ein Geschenk gemacht. Der hat mir so einen Aufkleber für den Laptop geschenkt, genauso wie die Wiki, die wunderbare Wiki. Die hat so einen Aufkleber gemacht, den man feucht machen kann und dann kann man den immer wieder abziehen, weil ich hatte ja schon mal von meiner Problematik erzählt, wenn ich in der Bahn sitze, gibt es Idioten, die dann den Laptop dann auf meinem Schoß sehen und dann davor kloppen oder blöde Sprüche schicken. Darum hatte ich da keinen Bock drauf, weil da habe ich den dann immer abgemacht. Ja, jetzt habe ich ihn aber auch drauf, aber man sieht es leider nicht, weil wir ja hier nicht im Studio sitzen. Naja, egal. Der Sven aus Wandlitz hat nämlich einen Fehler bei der Notenvergabe entdeckt. Viele Grüße an Frank. Der hat nämlich unseren Flitzer Elfausi fast das erste Tor zugeschrieben. Aber er hatte ja schon ein Tor tatsächlich. Elfausi hat schon ein Tor gemacht und zwar das einzige Tor für Schalke gegen Braunschweig. Braunschweig gewinnt 2-1 und Elfausi macht seinen ersten Treffer. Ja, das hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, das Spiel. Also das war auch erschütternd. 2-1 gegen Braunschweig verloren. Ja, ja gut.
Naja, wenn du dir die Schalke-Saison anguckst, du hast 5 Saisonniederlagen und 3 Niederlagen davon gegen Mannschaften, die relativ unten sind, gegen Braunschweig, gegen Kiel. Ja. Bochum muss man ja mittlerweile jetzt auch wieder dazu rechnen, die sind ja auch wieder am Zittern. Also jetzt dieser Logik folgend müsste Schalke sich fast mehr Gedanken oder Sorgen machen vor den Spielen, die jetzt demnächst noch kommen, gegen die Mannschaften, die relativ weit unten platziert sind. Aber ich will dir jetzt nicht schon wieder Angst machen. Ich merke mit jedem meiner Sätze.
Wir müssen dir leider noch die Tabellensituation uns anschauen.
In irgendeine Unsicherheit und nichts liegt mir ferner.
Wird gleich passieren. Wir haben jetzt noch 2 Sprachnachrichten. Eine leitet quasi am Ende das Thema ein, was wir auch noch ansprechen wollten oder müssen. Ich hatte dazu aufgerufen, eine Nachricht zu schicken. Es geht um die Stimmung im Stadion. Da wurde ja so oft, da war ein Riesenthema nach dem Spiel. Es wurde ja schon im Vorfeld schon gesagt, ne, Sonntagsspiele sind dann nicht so toll und so geil von der Stimmung her wie ein Freitagabendspiel oder ein Samstagabendspiel. Du hast es auch schon gesagt, du kannst das auch nicht bestätigen, jetzt gegen den KSC. Aber da lass uns gleich drüber sprechen. Der Jatti aus Wattenscheid, der darf natürlich nicht fehlen bei uns im Podcast und der macht Werbung für uns am Anfang. Die kann ich natürlich nicht rausschneiden und die werden wir uns jetzt nochmal anhören. Und da werden wir auch gleich noch aus dem Thema, was er gesagt hat, diese Tabellensituation beleuchten müssen. So, Jatti, Feuer frei.
Glück auf, René, der Jatti aus Wattenscheid hier. Jo, die zweite Liga hat die Crunch-Time erreicht. Und was soll ich sagen? Wir wären ja nicht Schalke, wenn es bei uns dann nicht mal so richtig cruncht. Ja, allerdings haben die beiden Heroes-Botschaften vor dem letzten Spieltag eigentlich nicht dazu geführt, dass wir ein verunsichertes Team gesehen haben, sondern eher ein Team, was aufsteigen will. Und ich fand es spielerisch und gerade auch die Abwehrleistung wieder besser als in den Wochen zuvor. Schöner Gruß geht hier raus an Norbert. Ich lese natürlich seine und Franks und auch deine Artikel und bin natürlich auch RZ-Plus-Abonnent, wie ich hoffe, dass der ein oder andere aus der Community sich da auch schon angeschlossen hat. Ja, und genauso wird Milas Muslic auch in Elversberg wieder ein top eingestelltes Team aufstellen und weiter das verteidigen, wofür wir jede Woche, jedes Wochenende fiebern. Ja, wir dürfen gespannt sein, wie Miron dann das Team aufstellen wird. Möglichkeiten sind ja genug da. Selbst eine kleine Systemumstellung hinten halte ich für nicht unmöglich. Ja und ja, jetzt kommen die beiden Auswärtskracher, die mitunter entscheidend im Aufstiegsrennen sein könnten. Und wie gerne hätte ich die Ergebnisse aus diesen Spielen aus der schlechten Saison des letzten Jahres. Ich hoffe, jeder kann sich noch erinnern. Aber ich gehe immer noch davon aus, dass wir mit unseren 3 Heimspielen und 3 Siegen in den Heimspielen es durchaus möglich sein sollte, auf jeden Fall in der Verlosung um die ersten beiden Plätze dabei zu sein. Was die Heimspiele angeht, wird ja manchmal die Stimmung abseits der Nordkurve leicht kritisiert, möchte ich mal sagen. Ich als Haupttribünensitzer empfinde das im Übrigen überhaupt nicht so. Klar, die meiste Stimmung kommt aus der Nordkurve und das ist die Stimmung, die natürlich die Mannschaft auch während des Spiels am meisten trägt. Aber man darf nicht vergessen, dass auf den Tribünen halt Leute sitzen, die nicht 90 Minuten lang immer nur Schalke, Schalke schreien. Ja, und hinzu kommt auch noch, dass um mich herum zum Beispiel im Block C zahlreiche Gästefans und auch neutrale Fans, die einfach mal Schalke gucken wollen, da sind. Und insofern es nie so sein wird, dass die ganze Tribüne bei irgendwas mitmacht. Ja, für mich bleibt hier aber das Wichtigste, dass die Nord den Support so aufrecht hält, wie sie es bisher gemacht hat. Und das kann auch noch ein ganz entscheidender Faktor sein in den Spielen, gerade wenn wir enge Spiele haben und bei uns sind die Spiele ja meistens eng. So, letztlich kann ich jedem raten, nochmal die Spiele bis zum 34. Spieltag mal einfach durchzutippen. In der Kicker-App gibt es einfach den Tabellenrechner, da kann man die Spiele mal eingeben. Ja, es ist und bleibt am Ende eine sehr enge Geschichte. Und unser Torverhältnis macht mir da immer noch Sorgen, gerade wenn wir so viele gute Chancen liegen lassen wie in den letzten Spielen. Aber ich bin guter Hoffnung, am Ende wird alles gut ausgehen. Euch einen schönen Podcast, der Jatti aus Wattenscheid.
Ja, vielen Dank, Jatti. Ich bin mit dem Jatti ja auch so in Kontakt, privat. Ab und zu schreiben wir miteinander und wir haben da schon Tabellenkonstellationen rausgefunden. Da hatte ich zum Beispiel Hertha sogar schon auf Platz 3. Oh, das ist alles so wild und sehr anstrengend. Also, boah, das macht mir auch echt schlechte Laune. Bevor wir das machen wir nämlich gleich am Ende des Podcasts, lieber Norbert, wollen wir noch den Lübi aus Menden anhören. Der hat auch was zum Thema Stimmung geschickt.
Wie aus Menden. Ja, Thema Stimmung im Stadion. Natürlich war ich auch am Sonntag gegen Karlsruhe da. Ich bin eigentlich bei jedem Heimspiel da. Ich glaube, dass das insgesamt schon Klagen auf hohem Niveau ist. Aber ich bin da vollkommen bei vielen, die schon einen Unterschied sehen, insbesondere zwischen Abendspielen freitagsabends oder dem Topspiel samstagsabends und samstagsmittags bzw. sonntagsmittags. Da hat man schon das Gefühl, dass alles ein bisschen schwergängiger ist, dass selbst in der Nordkurve, ich bin in der Regel in N4, N5, dass da ja, es alles ein bisschen verhaltener ist und es der Nordkurve nicht so gelingt, das ganze Stadion mitzunehmen. Und das war natürlich auch jetzt gegen Karlsruhe schon was, was mir auch ein bisschen bitter aufgestoßen ist, wenn dann wirklich so 2-3 Mal so die Stimulation von der Nordkurve kommt, das ganze Stadion mitzunehmen und dann nicht so viel passiert, wie man das sonst schon mal gewohnt ist, dann finde ich das schon sehr schade. Natürlich, also diese extremen Aussagen von wegen, wer ins Stadion geht, der muss auch 90 oder 120 Minuten supporten, auch noch 20 Minuten bis nach dem Spiel die Mannschaft noch abfeiern. Das ist mir tatsächlich zu radikal. Ich glaube, da sind die Geschmäcker auch verschieden und ja, es gibt halt auch Besucher, insbesondere in den Sitzplatz- und Logenbereichen, die wollen in erster Linie zwar natürlich auch Stimmung genießen, aber wollen das Spiel sehen und sind jetzt nicht so auf dem Trip, permanent zu stehen oder halt auch permanent mit zu supporten. Ich glaube, das muss man denen auch zugestehen. Aber natürlich, dieses richtige Gänsehautgefühl, das kommt natürlich erst, wenn das ganze Stadion mitmacht. Das ist ganz einfach so. Und da ist tatsächlich ein bisschen Luft nach oben. Aber was mich wirklich stört, ist, dass es manchmal wirklich so Anfeindungen gibt, im Sinne von, wenn dann welche neben einem nicht so richtig mitmachen, ja, dann werden die da runtergeputzt. Also das finde ich dann schon tatsächlich ein bisschen zu extrem. Naja, ich glaube, dass es Klagen auf hohem Niveau ist. Und ja, wir haben sicherlich wenig Probleme im Moment. Und dann macht man sich manchmal auch welche. Das ist meine Meinung dazu. Glück auf!
Ja, danke Lübi. Du hast am Anfang auch schon gesagt, ne? Am Sonntag in Karlsruhe hast du es auch nicht wahrgenommen, dass da die Stimmung irgendwie zu gering war?
Vielleicht kriege ich jetzt auf der Pressetribüne, die auch auf der Seite der Haupttribüne angesiedelt ist, vielleicht kriege ich da jetzt irgendwie auch alles nicht so richtig mit, aber ich finde schon, das ist, und wie es gerade gesagt wurde, ein Klagen, aber auf ganz, ganz hohem Niveau. Also ich fand die Stimmung auch gegen Karlsruhe top. Dass es atmosphärisch einen Unterschied macht, ob es jetzt ein Abendspiel oder ein Spiel sonntags mittags um 13:30 ist, halte ich für ganz normal, weil du ja alleine durch die ganzen Beleuchtungselemente auch abends eine ganz anderes Ambiente irgendwo hast. Ich habe es schon nach dem Talk direkt gesagt, wenn bei einem Abendspiel das Steigerlied gespielt wird und du hast irgendeine Beleuchtung, ob durch Smartphone oder Wunderkerze oder Feuerzeug oder wie auch immer, das macht dann natürlich was anderes her, als wenn es mittags ist und dass die bei Tageslicht und dass die Mannschaft jetzt nicht genug unterstützt wurde am Sonntag, habe ich jetzt überhaupt gar nicht so empfunden. Ich fand das im Gegenteil. Ich hab zwischendurch mal zum Frank gesagt, Mensch, also für ein Sonntagsmittagsspiel ist hier aber wieder richtig Stimmung. Weiß ich nicht. Aber wie gesagt, vielleicht geht das dann an mir da oben dann noch ein bisschen vorbei. Und dass nicht jeder mitmacht oder jeder auch nicht mitmachen kann, finde ich auch das Normalste der Welt. Und was jetzt das Runterputzen betrifft, wenn einer nicht mitmacht. Also ich würde mir auch als Stadionbesucher nicht von anderen vorschreiben lassen, wie ich mich dazu verhalten habe. Das geht natürlich auch nicht.
Ja, also ein echter Schalker zeichnet sich nicht unbedingt dadurch aus, dass er da 90 Minuten Dauerfeuer gibt. Es gibt doch introvertierte Menschen, die das wollen. Also ich würde es auch gerne können.
Und vor allem zeichnet er sich dadurch aus, dass man dann unter Schalkern vernünftig umgeht und nicht den anderen runterputzt, wenn er sich nicht so verhält, wie ich mir das vielleicht vorstelle. Das wäre ja noch schöner.
Ja. Also ich könnte es auch nicht, weil ich einfach, ich bin ein introvertierter Fan, jubel auch immer an mich hinein. Gerade bei uns ist es ja noch ein bisschen schwieriger, wenn du beruflich an der Sache rangehst.
Ich bin aber auch, muss ich dazu sagen, ich bin mit Schalke sozialisiert worden, ist nun mal leider so, oder Gott sei Dank, in den 70er Jahren.
Ja.
So, da hast du im Parkstadion, das spielst du sich dann meistens im Parkstadion ab, hast du sowieso eine ganz andere Atmosphäre gehabt. Ich kann mich erinnern, eine Saison, da waren sie, da muss ich so 15, 16 gewesen sein, da standen sie auch kurz vorm Abstieg, Heimspiel gegen Duisburg zurück. Da waren vielleicht, keine Ahnung, wie viele Zuschauer da waren, 20.000. Das war damals normaler Stadionbesuch, wenn nicht gerade Dortmund oder die Bayern oder Köln, Gladbach waren immer voll zu Gast waren. So, Schalke lag zurück, ganz miese Stimmung. Und dann habe ich Stadionerlebnis so mitbekommen, dann fing auf einmal in der hintersten Ecke, fing irgendeiner an, diesen langgezogenen Schalke-Ruf zu machen. Das waren erst nur 5 oder 10 Leute, und dann ging das auch immer wie ein Lauffeuer durch das ganze Stadion. Und dann hast du das, da sind 70.000. Das sind meine Gänsehaut-Erlebnisse mit Schalke. Und das habe ich bis heute nicht vergessen. Schalke hat das Spiel übrigens noch gedreht und gewonnen und sind nicht abgestiegen in dem Jahr. Aber so bin ich groß geworden mit Schlachtrufen, mit Unterstützung. Dieses ständige, dieses permanente Anfeuern, was sicherlich ganz toll ist. Das ist ja ohnehin erst jetzt so in den, ja, weiß ich nicht, seit der Arena so hochgekommen. Und da ist auch alles völlig in Ordnung, aber es gibt eben auch Generationen, die damit jetzt nicht ganz so viel irgendwo anfangen können. Ich finde es toll, ich finde es super, aber es ist eben eine andere Zeit. Also es gab auch mal ganz andere Situationen, ganz andere Unterstützung, die sich dann erst im Laufe eines Spiels dann irgendwo auch entwickelt hat, die also nicht organisiert war.
Ja. Thema Stimmung beendet.
Ja. Das war mein Stimmungskiller jetzt sozusagen.
Stimmungskiller.
Nein, ist doch richtig.
Alles
gut, aber ich finde es einfach nicht okay, wenn dann Leute, die eben nicht dann so mitmachen, dass die dann runtergeputzt werden, das gehört sich dann gerade unter Schalkern, ne? Gehört sich das nicht.
Ich habe auch was gelesen, das hat mich auch erschüttert, so ein bisschen. Dann sollen die doch nicht anfeuern wollen, doch Platz machen für richtige Schalke-Fans. Das fand ich richtig, richtig übel und daneben und ja, kann ich auch leider gar nicht teilen. So.
Da sind wir dann ja auch bei der Definition, was ist ein richtiger Schalke-Fan? Wähle ich das fest, ja, wer entscheidet
ja,
das?
Ja, ja. Ich entscheide jetzt Folgendes, Norbert. Ich mache jetzt das, worauf ich überhaupt keinen Bock habe. Ich sage, wie es ist. Diese Tabellensituation. Also wir hatten ja, wie habe ich es schon mehrmals gesagt, wir haben ja gesagt, wenn wir unsere Heimspiele gewinnen, dann ist alles gut. Ich habe jetzt mal einfach nur so pro forma durchgetippt. Und willst du die Ergebnisse wissen?
Deine Tipps alle jetzt oder von allen?
Nee, also ist ja die Situation ist ja folgende. Wir hatten ja immer wieder gesagt, wenn wir unsere Heimspiele gewinnen, dann wird das reichen. Ich habe jetzt die Situation, dass es leider eben nicht reichen könnte, wenn wir unsere Heimspiele nur gewinnen. Dann haben wir jetzt erstmal zum Beispiel, Elversberg würde gewinnen, ne? Gegen Schalke, dann haben wir das Heimspiel gegen Münster. Das würde uns dann 3 Punkte bringen, aber wenn wir das Spiel jetzt gegen Elversberg halt nicht gewinnen, haben wir ja schon eine Tabellensituation, wo wir durchaus schon auf Platz 3 rutschen könnten, weil halt Paderborn und Elversberg vor uns stehen würden. Also es ist so verrückt. Es ist so verrückt. Dann hast du das Heimspiel gegen Münster, das gewinnst du. Dann hast du das Auswärtsspiel Paderborn, das könnte man ja auch durchaus verlieren. Dann hast du das weitere Heimspiel gegen Düsseldorf. Das musst du auch erstmal gewinnen, aber wir gehen ja davon aus, dass wir da gewinnen. Habe ich auch auf Gewinnen gesetzt. Dann spielen wir auswärts in Nürnberg, was auch sehr, sehr schwierig wird. Und wenn wir das nicht gewinnen sollten oder keinen Punkt holen sollten, ja, dann habe ich halt am 34. Spieltag das Heimspiel gegen Braunschweig. Gewinnst du, aber es reicht nicht, dann bist du Vierter, weil durch ganz normale Tipps, wo du dich ja, irgendwo auch entscheiden muss, weil ja auch noch die Top-Mannschaften untereinander spielen. Aber wenn du dann sagst, die Mannschaft hat jetzt einen Lauf, dann steht leider Elversberg und Darmstadt vor uns und Hertha auf 3. Also ganz irre. Und ich will jetzt nicht den Pessimisten-René hören. Das habe ich einfach nur durchgetippt, wie es sein könnte. Das denke ich nicht. Nur um nochmal darauf hinzuweisen. Aber ist das nicht irre? Gefühlt ist man doch eigentlich schon, wo man sagt, jetzt hast du nach dem Spieltag gegen Karlsruhe auch noch richtig Punkte gut gemacht. Auf Platz 4 und 5. Also. Und trotzdem hast du so eine Situation. Also komme ich nicht drauf klar. Will ich gar nicht. Aber ja, die Situation ist da. Es gibt aber auch die andere Möglichkeit zu tippen, dann bist du ganz klar einfach Erster. Punkt.
Ja, René, sei mir nicht böse. Du weißt, ich unterhalte mich super gerne mit dir über Schalke und macht einen riesigen Spaß, aber diese ganzen Rechnereien, also die zum einen.
Ich wurde dazu gezwungen, das mal so durchzutippen.
Die führen zu nichts, weil letztlich sind das ja alles deine subjektiven Tipps, du bist natürlich völlig kompetent und wirst auch den einen oder anderen richtigen Tipp dabei haben, aber in der Gesamtheit ist das ja eigentlich genauso, als wenn ich die Spiele auch tippen würde. Es ist frei von irgendeiner Sicherheit und natürlich kannst du 6 Spieltage vor Saisonende kannst du rutschen, du kannst auf Platz 6 rutschen, du kannst auch auf Platz 1 bleiben, du kannst auf Platz 4 rutschen. Natürlich ist da alles möglich. Also wir haben immerhin noch 18 Punkte pro Mannschaft zu vergeben. Wir reden alle von Crunchtime und heiße Phase, ist ja auch alles richtig, aber da ist noch eine ganze Menge liegen zu lassen und auch noch eine ganze Menge zu holen. Und da sind alle Konstellationen denkbar. Wenn du mir jetzt eine Konstellation vorrechnen könntest, wo du sagst, Schalke kommt auf jeden Fall durch, auch wenn sie nur noch unentschieden spielen, weil die anderen Mannschaften müssen sich so die Punkte wegnehmen, dann würde ich sagen, dann hat das irgendeine Substanz. Aber letztlich mach dich doch nicht verrückt, wenn du da jetzt, du rechnest, Schalke verliert in Elversberg und du weißt weder, dass Schalke in Elversberg verliert, noch dass Schalke dann gegen Münster zu Hause gewinnt. Vielleicht kommt es ja auch ganz anders oder genau andersrum. Also, und das gilt aber für alle anderen Mannschaften genauso. Wir haben doch gerade jetzt diese zweite Liga. Christian Eichner hat es gesagt, so schlimm war die zweite Liga noch nie. Ja. Damit meinte er die Enge, dass wirklich, ich sag's zum 100. Mal, jeder jeden schlagen kann. Und das gilt doch auch für die letzten 6 Spieltage. Also mach dich nicht verrückt.
Moment, jetzt krieg ich wieder Scheißkommentare. Jetzt krieg ich wieder die Scheißkommentare. Ich habe doch nur die Möglichkeit widerlegt, alle Heimspiele gewinnen reicht nicht.
Ach so.
Ja.
Ja gut.
Ja, ja. Das ist nicht meine Meinung.
Wir haben immer gesagt, es könnte reichen, wenn du alle Heimspiele gewinnst. Wir haben das auch nie als absolut sichere Prognose gesagt. Ich glaube, ich habe gesagt, wenn du 68 Punkte holst, dann müsstest du eigentlich, dann sollte das reichen, weil dann hättest du einen Schnitt von 2 und der hat, glaube ich, in den letzten Jahren, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, immer gereicht. Aber die ganze Rechnerei führt überhaupt zu gar nichts. Ich finde es ja schön, dass du dich so damit beschäftigst, dass du dir so viele Sorgen
machst. Ich wurde doch gezwungen, Norbert. Ich musste es doch machen.
Vom Jatti, oder?
Unter anderem.
Ja, aber dann lass dich da nicht in diese Rolle drängen. Du musst auch mal Nein sagen können.
Nee, der Jatti sieht das auch positiv. Der sagt
die
auch,
das ist Rechnerei, Quatsch. Die ganze Rechnerei führt zu überhaupt gar nichts. Du machst dich nur verrückt.
Ja, vor allen Dingen reicht ja auch am letzten Spieltag ein komisches, krummes Ergebnis und alles ist sowieso wieder hinfällig. Ne? Also das wird bis zum letzten Spieltag so oder so spannend und vertrauen wir einfach auf unsere Mannschaft oder auf den FC Schalke 04 in dem Fall und das wird schon alles gut gehen.
Du kannst ja zum Beispiel auch, jetzt mal meine Theorie, du könntest ja theoretisch die Möglichkeit haben, dass du an den letzten 3 Spieltagen auf Mannschaften triffst, um die es für nichts mehr geht. Mhm. Düsseldorf ist bis dahin vielleicht durch, da gehe ich fast auch mal von aus, dass die nicht mehr ganz unten reinrutschen. Nürnberg steht jenseits von Gut und Böse und vielleicht ist Braunschweig auch bis dahin schon gerettet. Das sind ja auch so Überlebenskünstler. So, die Frage, die du aber, selbst wenn das so kommt, die du nicht beantworten kannst, ist das dann ein Vorteil für Schalke oder ein Nachteil? Mhm. Man weiß es nicht. So, das ist alles im Grunde gucken in die Glaskugel, was wir da machen. Das ist schön, das ist auch alles ganz nett. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, es hat ja im Grunde relativ wenig Substanz.
Genau, und ich hoffe, das wird dann einfach auch im nächsten Spiel gegen Elversberg schon widerlegt. Und holst dann mindestens einen Punkt, weil dann sieht die Welt ja schon wieder ganz anders aus. Da hast du einem direkten Konkurrenten ja. Ja,
und selbst, jetzt sage ich mal was Ketzerisches, selbst wenn du am Sonntag in Elversberg verlieren solltest, was ja theoretisch auch alles im Bereich des Möglichen ist, dann ist der Drops auch noch lange nicht gelutscht. Dann hast du auch immer noch 5 Spiele und wer weiß, wie die Konkurrenz am Wochenende jetzt spielt. Da ist alles noch drin, selbst bei einer Niederlage in Elversberg.
Und in Paderborn. Selbst dann ist alles drin.
Wenn wir jetzt so rechnen, dass sie alle Spiele verlieren, dann sage ich, dann haben sie verdammt schlechte Karten im Aufstiegsendspurt.
Meinen wir jetzt nur die beiden Top-Spiele. Ja, also diese ganze Rechnerei, hast du recht, bringt nichts, macht Unruhe und macht nur nervöse Mägen. Und ich weiß nicht. Ich habe aber trotzdem mal so durchgetippt und es macht auch irgendwie irrsinnig viel Spaß.
Ja, so ist ja auch, wenn ich willst, ich kann es dir auch gar nicht verbieten.
Stell dir mal vor, wir holen noch alle Punkte, Norbert. Stell dir mal vor, wir holen alle Punkte. Dann hast du, was weißt du, der erfolgreichste Aufsteiger, wie viele Punkte irgendwie? 72 oder sowas?
Keine Ahnung, müsste man mal schauen, aber wäre mir dann eigentlich, wäre ein schönes Bonbon dazu, aber Hauptsache Aufstieg.
Genau, das ist ein gutes Schlusswort. Damit würde ich die ganze Sache jetzt auch hier beenden, würde gleich die Musik einspielen. Danke dir, Norbert, für deine Zeit, die du wieder geopfert hast.
Ich hab noch eine Sache, die ich heute mal loswerden möchte, weil wir heute ja schon so viel Persönliches gesprochen haben. Ich empfehle selten Artikel von mir, weil im Grunde das gehört ja aber heute einen ganz besonders, weil da habe ich mal wieder gemerkt, wie alt ich mittlerweile bin oder wie lange ich den Zirkus jetzt schon mitmache. Mhm. Heute Zeitreise, 9. April. Also heute vor 38 Jahren, 1988, Schalke verliert 1:8 bei den Bayern München. Mein erstes Bundesliga-Auswärtsspiel, das ich in Sachen Schalke machen durfte. Matthias Schipper bringt Schalke früh in Führung.
1:8.
Wir laufen zurück zum Mittelkreis. Andi Bremo und Lothar Matthäus gucken Schipper nur entgeistert an und sagen, seid ihr verrückt geworden? Das war euer Fehler. Ja. Dann haben die Bayern losgelegt. Wer war im Tor bei Schalke?
Unser Freund.
Ganz großer Name. Ganz, ganz großer Name.
Bei uns, auf Schalke. Schalke. Ja, kann doch nur unser gemeinsamer.
Nein, der war ja da schon weg.
Der war schon weg. Sag's mir.
Toni Schumacher.
Ja. Boah, den habe ich gar nicht auf dem Schirm. Ne? Der war.
Saison 87, 88. In Köln war er damals gerade rausgeflogen wegen seines Buchs Anpfiff und dann hat Schalke ihn geholt.
Ja.
Und in der Saison sind sie aber abgestiegen. Das lag aber nicht an ihm, sondern dass die Truppe einfach nicht überlebensfähig war in der ersten Bundesliga, was dieses 1:8 in München dann.
Aber der war ja auch bei den Komischen, ne? bei den Nachbarn.
Ja, und der war dann auch sogar bei den Bayern hinterher auch nochmal, hat auch nochmal kurz ausgeholfen. Hm. Ja.
Ja, gut.
Und also, in der Türkei natürlich große Erfolge gefeiert, Nationalheld in der Türkei.
Ja, ja. Ich habe sogar eine Autogrammkarte von dem.
Aber nicht mehr.
Ja, war mir nicht bewusst, tatsächlich. Ja, danke für diesen...
Kannst du den Text ja auch nochmal durchlesen. Vielleicht ist aber ein Plusartikel.
Ich habe den schon durchgelesen, Norbert. Also danke für den Bildungsauftrag nochmal für alle anderen. Haben wir damit heute alles abgearbeitet. Ja, wir haben wieder, wenn ich auf die Uhr gucke, wahrhafte Leistung vollbracht. Danke nochmal und wir werden uns dann nach dem Spiel gegen die SV 07 Elversberg wieder hören und werden natürlich über ganz tolle Erfolge, über die beste Mannschaftsleistung der Saison sprechen und über einen sensationellen Christian Gommis, der endlich sein Tor gemacht hat.
Wahrscheinlich mit dem Frank und der wird dir dann sagen, ob deine Rechnung richtig war, die im Spiel aufgestellt
ist. Wie gesagt, die habe ich nur unter Druck ausgeführt. Danke, okay. Und Glück auf.
Danke dir auch, René. Wieder.